Willkommen zur 235. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute Abend moderieren. Aber heute das erste Mal seit Jahren wieder eine Co-Moderation mit Sven Giegold, mit dem wir das heute hier auf die Beine gestellt haben. Sven hat ja Europe Calling mal erfunden, hat dann andere Dinge gemacht, war öfter zu Gast und heute ist er als Co-Moderator dabei und als Co-Organisator. Sven, ich freue mich sehr. Ganz besonders natürlich auch begrüße ich unsere Diskussionsgäste hier heute, so viele, glaube ich, auch wie noch nie. Und das ist wirklich auch nochmal ein richtiger Paukenschlag jetzt als erstes Webinar nach der Sommerpause. Und wir haben, wie gesagt, 5000 Anmeldungen in nur 48 Stunden. Das ist wirklich richtig krass. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das heute läuft. Bevor es losgeht, kurz zwei Hausmitteilungen. Einmal könnt ihr bei Europe Calling wie immer eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Benutzen wir Slido zu. Stellt da gerne eure Fragen, nennt auch einen Namen oder euren Namen, dass das nicht alles anonym ist, und votet die der anderen. Klar ist, bei 5000 Leuten kommen wir heute nicht mehr durch alle Fragen durch, aber wir sammeln das und bei unserem Webinar machen wir das eigentlich so, dass wir das dann auch immer direkt weitergeben. Also für alle, die hier sind, die bekommen auch die Fragen, dass wir danach dann auch noch ein bisschen das Ganze verfolgen können. So. Und dann wird das auch aufgezeichnet und danach, oder jetzt sind wir schon live auf YouTube und danach auch als Podcast zum Hören online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Das waren auch schon die Hausmitteilungen. Ich übergebe an Sven Giegold, stelle ihn ganz kurz vor, auch wenn er das gar nicht mag. Von 2009 bis 2021 war Europaabgeordneter, hat er, wie gesagt, Europe Calling ins Leben gerufen. 2021 ist er Staatssekretär bei Robert Habeck geworden und seit November letzten Jahres ist er stellvertretender Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Lieber Sven, schön, dass wir das zusammen machen und leg los.
Ja, vielen Dank, Max. Und Max hat das Ganze hier mit einem irren Engagement parallel noch zum Wahlkampf in Düsseldorf, wo er ja auch noch aktiv ist, ehrenamtlich durchgezogen. Also krasse Sache. Ja, vielen Dank. Ich will erst mal Folgendes sagen. Ich glaube, dass so viele heute hier Interesse gezeigt haben, liegt an dieser krassen Konzentration von Kompetenz und Erfahrung und Relevanz der Referentinnen und Referenten. Aber es liegt auch daran, dass Leute spüren, dass es um was geht. Die Erneuerbaren, die Energiewende sind unter Druck. Eine riesige Erfolgsgeschichte ist unter Druck. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Katharina Reiche als neue Energieministerin neue Prioritäten in der Energiepolitik fordert, eine angeblich notwendige Zeitenwende in der Energiepolitik, das Ende der Solarförderung für kleinere PV-Anlagen und so weiter. Gleichzeitig in Europa der zweite große Erfolg neben der deutschen Energiewende, der Green Deal, interessiert als Leitstrategie diese Bundesregierung nicht mehr. Man hört davon fast nichts. Und mehr und es geht dort leider rückwärts und das mit Unterstützung der Bundesregierung. Gleichzeitig ist aber die Energiewende in voller Fahrt. Über 5 Millionen Solaranlagen, davon über 1 Million Balkonkraftwerke, die überhaupt erst legalisiert worden sind. Ein Boom bei den Genehmigungen neuer Windanlagen an Land, ein Boom bei den Speichern und trotz aller Kampagnen endlich ein Fortschritt bei Wärmepumpen und Elektroautos. Und so ist dort richtig Druck im System. Und das ist auch nötig, um wegzukommen von den teuren Energieimporten aus Ländern, die nicht gerade demokratisch regiert werden. Und es ist, wie wir heute im Versorgungssicherheitsbericht gelernt haben, auch die Voraussetzung dafür, dass die Versorgungssicherheit hoch bleibt. Es gibt keinen Grund, das in Tempo rauszunehmen beim Ausbau der Erneuerbaren, denn letztlich wissen wir, wirklich ehrlich gerechnet ist erneuerbare Energie die einzig günstige Energie, die zudem Wertschöpfung dezentral bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den KMUs und in ländlichen Räumen schafft. Aber natürlich, es gibt Probleme. Die Energiewende ist eine Großbaustelle und für diese Probleme in der Energiewende braucht es Lösungen. Und welche das sind, worin die liegen, wie wir mit der Energiewende weiter Fahrt aufnehmen können, darüber wollen wir heute reden. Dabei bieten Unternehmen und Tüftler längst die Lösungen, die wir brauchen. Und auch von denen haben wir hier einige eingeladen. Und dann geht es natürlich auch darum, was wir jetzt gemeinsam politisch tun können, um diesen Rückbau der Energiewende zu verhindern und damit stattdessen das Potenzial zu heben, was darin liegt. Schon alleine die 5000 Anmeldungen plus heute sind ein Statement und ich bitte euch mitzuhelfen, dass es noch mehr werden. Ich poste gleich im Chat, wie ihr noch, während wir hier zusammen sind, noch Werbung machen könnt, dass noch mehr Leute hier reinkommen und postet einfach selbst in den sozialen Medien. Das wäre ganz großartig. Und indem ihr zum Beispiel diese Links verbreitet, parallel. Aber jetzt, und das ist mir eine besondere Freude, mein ehemaliger Staatssekretärskollege Patrick Greichen, heute, er wird uns einführen, der Architekt, der erfolgreichen Energiewende, so wie wir ihn heute kennen. Zurück auf der Bühne nach 2 Jahren Pause, die erste große öffentliche Diskussion mit Patrick. Und ich gebe dir gleich das Wort, uns zu sagen, wo stehen wir mit der Energiewende, was haben wir geschafft, was gilt es zu tun. Patrick, danke, dass du hier bist und danke für das, was du erreicht hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne jetzt nach 2 Jahren sozusagen zurück wieder auf der Bühne, weil es geht ja jetzt tatsächlich um viel. Und insofern geht es jetzt, wenn man guckt, sozusagen 2030 ist kurz vor der Tür, wenn man es in Energiewende-Sprech übersetzt, darum, was in den nächsten 3, 4 Jahren tatsächlich geleistet wird oder ob all das, was wir an Dynamiken erzeugt haben, jetzt wieder abgebremst werden soll. Ich habe ein paar Folien mitgebracht. Wir gucken, ob das jetzt klappt mit dem Freigeben. So. Und dann auf. Die erste Folie, sieht man jetzt die erste Folie oder ist man ja zwischendrin gelandet?
Ja, wir sehen das. Noch groß machen, da kannst du loslegen. Super.
Na, komisch. Sind wir jetzt bei Energiewende 2025?
Ja, sehen wir.
Ich krieg sie nicht raus. Na gut. Also, was haben wir erreicht? Der Solarausbau ist verdreifacht worden. Sven hat gerade schon Balkonsolar angesprochen. Das ist ja eine absolute Revolution. Man sieht sie überall. Wenn man sich anguckt, wo wir herkamen, sind wir jetzt bei Solar tatsächlich bei den Zahlen, die es braucht. Bei Wind ist es tatsächlich so, dass wir jetzt 2025 das erste Mal wieder hohe Zahlen kriegen werden und 2026 wird es dann richtig auf ein Niveau kommen, das wir so nicht gekannt haben, weil die Genehmigungen sind jetzt endlich da. Und das war ja eine der ganz großen Aufgaben, die wir 22, 23 gemacht haben, die Windkraftgenehmigungen zu beschleunigen. Es dauert jetzt alles nur noch halb so lang wie damals. Es geht jetzt viel mehr als bisher. Und wir werden diese Anlagen, die jetzt alle genehmigt sind, in den nächsten Jahren sehen. Es sei denn, es wird politisch alles wieder sozusagen abgebremst. Bei den Speichern ist jetzt innerhalb von 2 Jahren das Ding explodiert, 500.000. Die stehen aber alle in den Häusern und sind nicht an das allgemeine Netz sinnvoll angeschlossen, im Sinne von, dass sie sich an das, was am Strommarkt passiert, auch tatsächlich beteiligen. Riesenbaustelle. Die Frage ist, nutzt man diese Flexibilität, die man hat, oder lässt man das liegen und macht nichts darum? Bei den Stromnetzen haben wir jetzt endlich sozusagen, guck mal, wo man hier ganz unten links herkam, sozusagen, es ist eine fast Verzehnfachung an Genehmigungen, die da in der Zeit passiert ist. Haben wir jetzt das? Das wird sich in den nächsten paar Jahren dann tatsächlich auch materialisieren in den Leitungen. Das heißt, da ist man jetzt auf Kurs gekommen. Und im Heizungsmarkt, die berühmte Wärmepumpendiskussion, haben wir jetzt im ersten Halbjahr 2025 das erste Mal, dass mehr als 50% des Heizungsmarkts aus Wärmepumpen bestehen. So, das Erfreuliche ist auch tatsächlich, wie der Gaskesselabsatz eingebrochen ist. So, dass nämlich klar ist, das ist eine Risikotechnologie, die da ist. Und wenn man das sozusagen besser keine Heizung als eine Gasheizung, ist im Grunde jetzt die Message, die bei vielen ankommt. Und selbst bei Elektroautos ist es jetzt 2025 wieder das Niveau erreicht. So, da war halt die Haushaltskürzung aufgrund des nicht mehr dagewesenen Geldes wegen der Schuldenbremsendiskussion. So, die hat uns 22 auf 24 runtergebracht und jetzt bei 25 ist man wieder da, dass die Zahlen steigen und das dürfte sich 26, 27 entwickeln. So, was steht auf dem Spiel? Hier war ein schöner langer Artikel in den New York Times, die im Prinzip die amerikanische und die chinesische Strom- und Energieentwicklung gegeneinander gegenübergestellt haben. Links China, Solaranlagen ohne Ende, rechts Dash for Oil and Gas in den USA. Und die Frage, die sich bei uns ja letzten Endes stellt, ist, wohin geht Europa? Was ist die deutsche und europäische Zukunft? Und das, was die New York Times hier beschrieben hat, war, beiden geht es nicht um Klima. Beiden geht es um Energieautonomie. Also um sich nicht abhängig machen von anderen in dem Kontext. Deswegen ist bei den Chinesen noch aktuell relativ viel Kohle im System, weil sie eben nicht auf Öl- und Gasimporte aus den USA angewiesen sein wollen. Und deswegen geht Trump da voll auf Öl und Gas, weil er ja dann auch voll im Griff der fossilen Industrie ist. Und Europa ist im Grunde in der gleichen Situation wie China, aber will sich jetzt gerade mit Katharina Reiche und dem EU-Trump-Deal abhängig machen von den USA. Und das ist natürlich aus einer Perspektive für die deutsche Wirtschaft eine Katastrophe. Denn was wir ja wissen, ist, Gaslieferungen werden zur Waffe gemacht. Das hat Putin gemacht, als er Nord Stream 2 abgeschaltet hat. Und es ist doch völlig offensichtlich, dass Trump diesen Gedanken auch hat. Und in dem Moment, wo dann die EU irgendwie Facebook oder X anfängt zu regulieren oder wo wir an irgendeiner anderen Politik nicht das machen, was Trump will, werden dann die LNG-Exporte eingestellt. Sich in so einer Welt sozusagen zu befinden, ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch wieder sicherheitspolitisch eine Katastrophe. Und dann sitzt da wieder irgendein armer Nachfolger von Sven und mir im Ministerium und darf mal wieder eine Energiekrise managen. Das ist ja jetzt schon absehbar. Und insofern ist, und damit will ich auch gleich gerne den anderen die Möglichkeit geben, da tiefer einzusteigen, das, was 2025, 2026 ansteht, da ist ja jetzt das Monitoring im Grunde nur der Auftakt. Wir reden über einen Entscheidungsmarathon, der im Bereich der Energiewende den nächsten 18 Monaten ansteht. Das EEG muss verlängert werden und da ist völlig klar, dass jetzt angelegt wird, dass die Ausbauzahlen eingebremst werden sollen, gerade insbesondere bei Wind, wo es jetzt erst richtig losgeht. Bei Solar liest man ja überall, wenn man hinhört, was das Ziel ist, nämlich die Aufdachanlagen einzubremsen. Das ist der Sound, den es überall heißt, das sei teuer und dem müsse sozusagen das mal einbremsen. Das ist dann der Angriff auf die Bürgerenergie. Beim Kapazitätsmarkt, natürlich braucht man Kraftwerke für die Dunkelflaute, aber die Speicherrevolution hat ja gezeigt, was alles an Innovationen möglich ist. Und da ist so eine Doppelnutzung von Batteriespeichern, nämlich dass sie im Sommer Tag- und Nachtausgleich machen und dann im Januar, wenn man sieht, da könnte es eine Flautensituation geben, sich dann voll machen und dann dafür quasi Strom speichern. So eine Doppelnutzung hatte ja keiner bisher auf dem Schirm. Und wenn dann einmal nicht nur 20, sondern 50 oder 80 oder 100 Gigawatt Solarspeicher dastehen, dann sind die natürlich da und können einen Großteil dieser geplanten neuen Gaskraftwerke ersetzen. Ein bisschen wird man immer noch brauchen, aber über keinen Fall irgendwie 20 Gigawatt. Beim Heizungsmarkt ist jetzt die Frage, wird die Förderung für Wärmepumpen eingebremst, wie man es jetzt ja schon hört von der CSU und anderen, oder ist jetzt all diejenigen, die sagen, das ist jetzt der Moment, wo ich mich unabhängig machen will von Trump-Gas, wird ihnen weiter die Unterstützung gewährt, gerade wo man jetzt merkt, dass die Preise auch günstiger werden. So, ist die nächste große Entscheidung beim GEG und beim BEG. Und überall bei Ihnen und euch zu Hause stehen in den nächsten 2 bis 3 Jahren die lokalen Wärmepläne an. Das ist die Gelegenheit, sich einzubringen in die Kommune, um die Frage zu stellen, wie geht es denn hier weiter? Gibt es eine grüne Fernwärme oder was wird beim Thema Gasnetz passieren? Werden jetzt hier Wasserstoff-Unsinnsgeschichten erzählt? Denn nein, Wasserstoff wird im Heizungsmarkt keine Rolle spielen. Oder wird geplant für die Zukunft und den Stadtwerken eine Zukunft geben? Riesenthema, kann ich nur jeden einladen, sich vor Ort in Gruppen zusammenzutun und in die Diskussion einzusteigen. Ich helfe gern, wenn nötig. Und natürlich das Thema Stromnetze ist ein ganz großes. Da geht es im Kern darum, jetzt auf die Verteilnetze den Druck auszubauen, den wir auf die Übertragungsnetze gemacht haben. Bei den Übertragungsnetzen läuft es jetzt, auch weil die Bundesnetzagentur angefangen hat, sich zu modernisieren. Bei den Verteilnetzen sind wir noch ganz am Anfang. Und da müsste man gemeinsam auch wieder vor Ort mit den Stadtwerken in den Kommunalparlamenten Druck machen, dass nicht die Verteilnetze auf einmal diejenigen sind, die ausbremsen, wenn es die Solaranlage auf dem Dach, den Heizungskeller oder die Bürgerenergie-Windanlage geht. Insofern, ja, Schwarz-Rot plant den Rollback, zumindest Katharina Reiche. Es geht jetzt darum, den zu verhindern, indem man in Kontakt geht mit den lokalen Abgeordneten von CDU und SPD und ihnen zu sagen, nein, wir wollen nicht zurück in die Gaswelt, denn die ist machtabhängig und die ist schlecht für den Standort Deutschland und auch fürs Klima. Vielen Dank.
Auf den Punkt und vorbildlich, was die Zeiteinhaltung geht, und das nehmen wir gleich als Benchmark. Nur an alle, Luisa Neubauer kommt sofort, sie verspätet sich ein bisschen, sie ist nicht verschwunden. Umso wichtiger, jetzt Katharina Dröge. Du hast ja schon voll vorgelegt, was das Thema angeht in den letzten Tagen. Du hast das Wort. Unsere Vorsitzende der Bundestagsfraktion zusammen mit Britta Hasselmann. Katharina.
Ja, vielen Dank, Sven, für die Einladung und auch einmal herzlich willkommen zurück. Patrick, ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei deiner ersten Videokonferenz oder größerem öffentlichen Auftritt mit dir gemeinsam das machen darf, weil ich möchte dir, ich glaube, stellvertretend für das gesamte Ministerium, alle, die daran mitgearbeitet haben in den letzten Jahren, einfach wirklich ganz herzlich danken für diesen Erfolg, für diese Erfolgsgeschichte, Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch dir, Sven, und natürlich insbesondere auch Robert Habeck, weil das, was wir da geschafft haben, Patrick hat ja ein Stück weit die Ausbauzahlen gerade gezeigt. Und wenn ihr mich fragt, wenn ich auf die letzten Jahre schaue, auf unsere grüne Regierungsbeteiligung, das, was mich wirklich am allerglücklichsten macht, das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich kann mir eigentlich jeden Tag immer wieder die Grafiken anschauen, die Ausbauzahlen anschauen und kann euch sagen, das ist das, wofür es das wert war. Und gerade heute, und deswegen ist das auch ein guter Tag, dass wir uns jetzt zusammenschalten, gerade heute ist noch einmal eine Nachricht über die Ticker gegangen, nämlich dass Deutschland bei den Ausbauzahlen, bei den neuen Windenergieanlagen in Europa, bei denjenigen, die im ersten Halbjahr 2025 zugebaut wurden, führend ist in ganz Europa. Und das ist eine Kraftanstrengung, die wir geschafft haben, gemeinsam. Das ist ja nicht nur etwas, was die Regierung geschafft hat, sondern das ist das, was die Menschen im ganzen Land geschafft haben. Und wenn man das Thema Balkonsolar anspricht, dann kann man wirklich sagen, dass die Menschen im ganzen Land mittlerweile mitmachen bei der Energiewende, auf was wir einfach wahnsinnig stolz sein können. Und ich fange damit an, weil gleich kommt der Teil, wo wir jetzt drum kämpfen müssen. Und ich finde, gerade wenn man gemeinsam um etwas kämpft, dann sollte man anfangen mit dem, worauf man stolz ist, weil wenn das geklappt hat, dann wird es auch wieder klappen. Das ist meine ganz feste Überzeugung und das ist diese wahnsinnige Erfolgsgeschichte beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und Würden wir jetzt weitermachen und würde eine Regierung halbwegs vernünftig auf Kurs bleiben beim Thema Klimaschutz, dann hat uns das Umweltbundesamt ja gesagt, dann wäre es möglich, das Klimaziel für Deutschland für das Jahr 2030 einzuhalten. Das war die Prognose, weil wir so viel Klimaschutz geschafft haben in den letzten Jahren. Und es ging eben nur, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien das Ganze gezogen hat, während ja andere Sektoren wie der Verkehrssektor insbesondere weiterhin noch viel zu langsam unterwegs ist. Und deswegen, Katharina Reiche hätte jetzt eigentlich den Ball auf dem Elfmeterpunkt und ein Tor ohne Torwart. Sie müsste das nur noch reinmachen. Und sie macht aber das Gegenteil. Das erleben wir ja gerade überall, dass sie jetzt schon sich angeht, in die Fußstapfen von Peter Altmaier zu treten. Den habe ich noch erlebt als Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Da war der Energieminister. Und all das, was so das Drehbuch damals war, das sehen wir jetzt eigentlich wieder. Dieselbe Diskussion fängt sie an, dass sie sagt, die Energiewende ist zu teuer, die Kosten müssen runter. Der Netzausbau ist auf der einen Seite zu langsam, das heißt, die Erneuerbaren sind zu schnell, auf der anderen Seite zu teuer. Danke an Markus Söder an dieser Stelle. Und deswegen müssen die Kosten runter. Und genau dasselbe Drehbuch haben wir damals bei Peter Altmaier erlebt. Und das, was er geschafft hat, ist ja dann in die Geschichtsbücher eingegangen mit dem Namen Altmaier-Delle, wie wir das beschrieben haben im Bereich der Windenergie. Und wir müssen jetzt gemeinsam verhindern, dass nach der Altmaier-Delle nicht der Reiche-Einbruch kommt. Und das ist das, worum wir jetzt gerade kämpfen. Und das, was Katharina Reiche bislang angekündigt hat, das sind ja an vielen Stellen erstmal Ankündigungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, dass sie gesagt hat, okay, wir wollen jetzt die Betreiber von erneuerbaren Energien am Netzausbau beteiligen. So wie man sie jetzt verstehen muss, erstmal ausschließlich die Betreiber erneuerbaren Energien am Netzausbau. Dass sie angekündigt hat, da ist Sven Giegold eben schon drauf eingegangen, dass sie die Förderung für kleine Dach-PV-Anlagen beenden will. Das ist der nächste Schritt. Dann Diskussionen über das Thema Windenergieausbau, insbesondere in den windschwächeren Bundesländern in Süddeutschland. Auch da wieder die Ankündigung, Änderungen am erneuerbaren Energiengesetz vorzunehmen. Das alles ist natürlich noch nicht Politik der Regierung, aber wir erleben alleine jetzt schon, dass diese Ankündigungen von Katharina Reiche zu unheimlichen Verunsicherungen in der Branche führen. Das sind die Rückmeldungen, die wir überall aus dem ganzen Land bekommen. Und vielleicht ist ja auch ein Teil des großen Interesses, und ich schaue immer die 3000, die knacken wir heute Abend noch, die 3000 Teilnehmerinnen, ist ja auch ein Teil dessen, dass ihr alle hier seid oder sie alle hier sind, weil ihr euch fragt, was können wir denn jetzt dagegen machen, dass das Ganze Realität wird? Und ich finde, das ist jetzt unser Job. Ich sage noch ganz kurz, neben den Sachen, die sie angekündigt hat, gibt es auch die Sachen, die sie eigentlich machen müsste und nicht machen, bislang nicht voranbringt. Da ist das ganze Thema Wasserstoff. Sie müsste ja sowohl die Wasserstoffinfrastruktur vorantreiben, als aber auch mit Blick auf ein System, das irgendwann 100% Erneuerbare ermöglicht, dann auch Gaskraftwerke Wasserstoff-ready planen. Und wir sehen ja, sie plant große Kapazitäten für Gaskraftwerke, aber genau den nächsten Schritt mit dem Wasserstoff, den plant sie nicht mit. Das Thema Speicherstrategie hat Patrick Reichen eben angesprochen. Das war ein großer Schritt in der Ampel mit der Speicherstrategie, aber jetzt wäre sie dran, dafür zu sorgen, dass die Speicher auch noch viel unbürokratischer in den Markt kommen und unbürokratischer ein- und ausspeichern können. Das wäre ein Job. Digitalisierung grundsätzlich, Smart Meter Rollout, da haben wir Grünen jetzt nochmal Vorschläge zugemacht, aber auch Sicherheit bei der Digitalisierung, Stichwort China, ist ein großes Thema. Auch das müsste Katharina Reiche angehen. Und auch da geht sie aktuell nicht voran. Und wir haben jetzt nochmal in Reaktion auf das, was Katharina Reiche vorgeschlagen hat, gesagt, wir gehen in die andere Richtung. Wir sagen nochmal selber, was aus unserer Sicht notwendig ist. Und weil sie insbesondere jetzt die Förderung für kleine Dach-PV-Anlagen in Frage gestellt hat, haben wir als Grüne Bundestagsfraktion gesagt, wir gehen dagegen und sagen nochmal, es braucht ein Recht auf Solar. Ein Recht auf Solar in Deutschland für alle Menschen, das Recht unbürokratisch einen Anschluss zu bekommen, das Recht, eine vernünftige Vergütung zu bekommen, damit die Menschen mitmachen können bei der Energiewende. Und ich finde gerade diesen Punkt, der ist besonders wichtig, weil sie sagt dann ja, die Kleinen, die lohnen sich nicht so sehr wie die Großen. Und sie vergisst das gesamte Thema Akzeptanz. Und damit schadet sie aus meiner Sicht der Energiewende insbesondere, weil das, was wir ja bis zum Balkonsolarkraftwerk erleben, ist, dass die Leute Spaß dran haben, mitmachen zu können. Und dass sie dann sagen, okay, jetzt ist gerade eine gute Zeit, jetzt mache ich die Waschmaschine an, ich kann mir das auf dem Handy anschauen. Also diesen Mitmachteil erhöht einfach wahnsinnig die Akzeptanz der Energiewende. Und wenn man das sich aufs Dach packen kann und am besten noch Wärmepumpe und Elektroauto dazu, Das machen auch Leute, die nicht grün wählen. Das machen auch Leute, die das nicht aus Klimaschutzgründen machen, sondern die einfach an dieser Technik Spaß haben und die Kostenvorteile sehen und am Ende vielleicht auch Technikvorreiter sein wollen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns jetzt auch auf das Thema Bürgerenergie konzentrieren und sagen, die Energiewende muss eine Mitmachenergiewende weiterhin bleiben. Und auf der anderen Seite, dass wir darum kämpfen, dass die Energiewende grundsätzlich vorankommt. Und jetzt nach vorne gerichtet, was können wir tun? Ich habe gestern für die Grüne Bundestagsfraktion gesagt, wir brauchen einen Herbst des Klimawiderstands. Und wir als Grüne Bundestagsfraktion kündigen auch einen Herbst des Klimawiderstands an. Weil das, was sie versucht an Demobilisierung, das sollten wir auf gar keinen Fall so stehen lassen, sondern das sollten wir von unserer Seite aus mit Mobilisierung beantworten. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass Sven heute dieses Webinar gemacht hat und dass so viele von euch und Ihnen heute hier sind. Wir müssen Katharina Reiche zeigen, dass man das nicht nochmal so machen kann wie Peter Altmaier, dass es mittlerweile eine starke Wirtschaft gibt, die Interessen daran hat, dass das Ganze vorankommt, dass es viele, viele Jobs gibt, die davon abhängen, dass das Ganze vorankommt, dass es sehr viele Menschen gibt, egal ob sie Grüne wählen oder CDU, die einfach wollen, dass die Energiewende gelingt. Und Patrick Reichen hat es auch gesagt, wir müssen auch das außenpolitische Argument mit bedienen, weil ich merke immer wieder in Gesprächen, auch mit Leuten, die sonst nicht so überzeugt davon sind, zu sagen, wir waren abhängig von Russland mit dem Import von fossilem Gas. Und es war ja auch der Job von Patrick Reichen und anderen, dass wir in der Energiekrise nicht in ein wirtschaftspolitisches Volldesaster reingerauscht sind. Und jetzt den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, jetzt machen wir uns abhängig von LNG-Gas aus den USA und von Donald Trump, das ist außenpolitisch aus Fehlern überhaupt nicht lernen, sondern denselben Irrsinn noch einmal zu machen. Und die einzige Form, die uns diese Unabhängigkeit auch außenpolitisch bietet, das sind die erneuerbaren Energien. Und deswegen ist es auch eine geostrategische Frage, warum wir jetzt diesen selben Fehler nicht noch einmal machen sollten. Deswegen für mich zusammengefasst, wir müssen in den Widerstand gehen, in die Mobilisierung. Wir müssen bessere Vorschläge machen und die gibt es. Wir können die wirtschaftliche Debatte gewinnen, weil
Ja.
es so viele Unternehmen in diesem Land gibt, die mit uns vorangehen wollen. Und dann, und das komme ich wieder zum Anfang zurück, dann sollten wir einfach die Erfolgsgeschichte erzählen der letzten Jahre und damit auch die der Zukunft. Danke, Sven.
Genau, und so machen wir das auch. Und das ist der Grund, warum wir bei diesem Webinar, vielen Dank, Katharina, und auch für diesen Begriff des Herbstes des Klimawiderstands, das ist auch eine Sprachform, die ich schon seit einigen Jahren nicht mehr gepflegt habe. Wenn wir damit jetzt angesichts der Notwendigkeiten wieder anfangen, ist das vielleicht sehr angemessen. Aber in diesem Webinar haben wir ganz bewusst nicht nur Menschen eingeladen, die Politik- und Verwaltungserfahrung haben, sondern die aus der Branche kommen, die genau wissen, wovon sie sprechen und die Teil der Lösung sind mit dem, was sie bisher gemacht haben. Das gilt auch ganz besonders für Tim Mayer, der schon so viele Rollen in dieser Branche hatte, dass ich die unmöglich aufzählen will. Aber er hat ein Buch geschrieben mit dem aufregenden Titel Strom. Und dieses Buch ist sehr empfehlenswert, weil es im Grunde entfaltet, was wir in diesem Bereich schon geschafft haben und noch vor uns haben. Und er hat eine Firma, die heißt 3E Punkt. Und jetzt sind wir gespannt auf deine Analysen. Tim, bitte.
Ja, danke Sven für die fulminante Anmoderation natürlich und auch die Einladung heute Abend, hier mit euch sprechen zu dürfen. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht, komme auch gleich auf Folien, vielleicht nur zur Anmoderation. So viel wurde ja auch schon gesagt, dass so die energiepolitische Debatte sich gerade festzufressen scheint an der Frage, ob wir jetzt das schnelle bremsen müssen. Also genau den Erfolg des Wiederanschiebens der Erneuerbaren. Der führt in Markt und Netz zu richtigen Herausforderungen, teilweise auch schon echten Verwerfungen, das muss man einfach sagen, weil eben etwas anderes ziemlich hinterherhinkt. Und das ist genau das, was diskutiert wird, vielleicht auch als selbsterfüllende Prophezeiung genutzt werden soll. Und will mal versuchen, einerseits gleich auf einer Folie zu erklären, was da eigentlich der Wirkungszusammenhang ist, also Analyse und Lösung gleich in einem Topf. Aber natürlich auch aufzurufen, sagen, nee, wenn was im Ungleichgewicht ist, dann hat man eine zweite Option, die heißt nämlich das langsame Beschleunigen. Und das ist wirklich dran, das müssen wir aber auch tun. Und da müssen auch alle mit anpacken und auch die eigene Bubble, die eigene Branche, glaube ich, noch deutlich mehr mit Lösungsvorschlägen und neuen Ideen um die Ecke kommen, weil das tatsächlich alles ein bisschen in Schieflage ist, was wir da gebaut haben. Und jetzt versuche ich mal gleich, wenn das denn gelingt, die Folien zu teilen. Jetzt müsste man eigentlich hoffentlich etwas sehen.
Also, nur eine Folie, an der ich mal erklären möchte, wie hängt das zusammen? Weil tatsächlich das Perfide ja auch ist, dass viele Argumente, die jetzt vorgebracht werden, viele Symptombeschreibungen sind ja richtig. Es ist ja tatsächlich so, dass da einiges gerade nicht mehr so richtig flutscht im deutschen Energiesystem. Und da hängt dann eben Analyse und Maßnahme eng zusammen. Also, wir haben in der Vergangenheit zu lange an so einer Energiewende der zwei Geschwindigkeiten gearbeitet, die jetzt gerade droht, tatsächlich sich negativ selbst zu verstärken, abstrakt gesagt. Sprich, da zieht sich ein Knoten zu. Wenn man also draußen mit, sei es Projektentwicklern oder Anlagenbauern im erneuerbaren Bereich spricht, aber auch auf der Verbraucherseite bei Unternehmen, die neue Netzanschlüsse wollen, irgendwas klemmt da ganz gewaltig. Der Zusammenhang ist ziemlich simpel. Also wenn wir jetzt zu lange sehr stark nur oder mit Fokus auf erneuerbaren Ausbau geht, dann passiert das, was immer passiert. In allen Ländern, nicht nur in Deutschland, als erstes verfallen natürlich die Preise zu wind- und solarreichen Zeiten. Das ist ganz normal. Es bildet nicht Negativpreise. Symptombeschreibung ist richtig. Da haben wir ein Thema, weil Preisverfall auch zu mehr Förderbedarf führt. Die Volatilität der Preise steigt extrem, das heißt auch Preisrisiken steigen. Risiken kosten immer Geld. Das heißt, Lieferanten und Kunden haben einfach da Geld in die Hand zu nehmen, um diese Risiken zu tragen. Und natürlich haben wir Redispatch. Das ist nur im Schlaglicht so ein paar Phänomene, die wir im Markt sehen, die eine echte Schieflage andeuten, die aber erstmal nochmal in anderen
Tim,
Ländern teilweise noch
Redispatch,
viel deutlicher ist.
Redispatch musst du erklären,
Oh,
das
Redispatch
ist.
heißt, okay, dann brauche ich jetzt Zeit, das zu erklären. Das heißt, wenn wir insbesondere die Situation haben, im Norden viel Wind und zu wenig Übertragungsnetzkapazität, dann geht der Strom halt nicht durch, muss im Norden abgeregelt werden, im Süden springen Ersatzkraftwerke ein, das kostet viel Geld. Aber genau das hat ja auch Patrick schon gesagt, ist durch den angeschobenen Übertragungsnetzaufbau kriegt man das schneller in den Griff gerade. So, was ich sagen will, also das sehen wir weltweit teilweise noch viel krasser, ist auch ganz normal, das ist nur Markt. Das heißt, wir haben jetzt Preissignale, die der Markt aufnehmen möchte und sagen, super, wir haben eine Lösung, wir investieren in irgendwas, was diese neue Ausgangslage nutzt. Und das ist da oben rechts die Sache. Also es gibt mehr als genug wirtschaftliche und technisch verfügbare Lösungen, die wir jetzt nur machen müssen. Das Doofe ist, die muss man politisch gestalten. An einigen Stellen sind noch Hemmnisse im Weg, an anderen fehlen Anreize. Und wir haben auch da Schlagseite. Natürlich, kann ich keine reine Stromerzeugungswende machen und dann die anderen Sektoren weglassen. Aktuell steht was von defossilisiertem Gas, irgendwie im Koalitionsvertrag, das man jetzt durch die Leitung schicken möchte. Das wird nie passieren, das ist technoökonomischer Unsinn, aber bremst Wärmewende gegebenenfalls. Und dann fehlt wieder ein Element in dem Puzzle. Wir müssen also die zusätzlichen Verbrauche hochfahren, weil wir mehr erzeugen wollen und wir brauchen die Flexibilität im System. Also müssen wir elektrifizieren in der Mobilität genauso in der Industrie auch. Das muss aber gewollt sein und gemacht werden. Auch die anderen Flexibilitäten müssen gewollt sein und gemacht werden. Allen voran, die Batteriespeicher wurden schon genannt. Das ist so eigentlich die Silver Bullet, die wir gerade haben. Die sind so günstig und schnell baubar, dass die uns ganz viel Zeit kaufen können, langsam Netzausbau ein bisschen noch hinzukriegen, Marktprobleme aufzufangen und so weiter. Beispiel in Kalifornien, in anderen Staaten auch der USA. Sinken bereits wieder die Stunden mit Negativpreisen, weil so viele Batterien gebaut wurden. Also man kriegt das auch in den Griff, wenn man es denn nur möglich macht. Und wir müssen über regionalen Abgleich reden, ein unbequemes Thema auch für die eigene Bubble sozusagen. Aber natürlich macht es dauerhaft keinen Sinn, überhaupt nicht darüber nachzudenken, wie man Versorgung und Erzeugung zusammenbringt. Deutschland ist keine Kupferplatte, ist auch nicht alles voll Kupfer und Kabel. Wir müssen da ein bisschen sinnvoller abstimmen. Das sind alles Dinge, die kann man politisch gestalten. Worauf ich aber heute wirklich mal ein bisschen dramatischeres Schlaglicht legen möchte, ist das, was der Patrick Weichen eben, glaube ich, auch schon im sechsten Punkt angedeutet hat, die Verteilnetze. Auch wenn wir das jetzt anschieben, dann stößt das auf eine sehr, sehr harte Realität im Verteilnetz. Und da ist sozusagen der Schiefstand oder Nachholbedarf wirklich gigantisch. Daran erneut scheitern nicht nur viele Projekte jetzt beim Ausbau der Erneuerbaren oder bei Batterien, obwohl die ja so helfen würden, sondern auch für Verbraucher. Kurzes Bild, wir haben in Deutschland 860 Verteilnetzbetreiber mit verschiedenen technischen Standards, mit verschiedenen Prozessen, mit verschiedenen Softwaresystemen, überarbeiteten Mitarbeitern, Finanzierungsbedarfen und, und. Das ist ein solcher Flickenteppich, das System ist sehr, sehr sperrig, sehr langsam und sehr teuer, es ist viel zu wenig digitalisiert, Netze bauen dauert immer jahrelang mit Planungsvorläufen heute und tatsächlich sind viele Netzbetreiber strukturell überlastet. Einige sind auch wirklich in der Haltungssperre, aber andere sind einfach nur überlastet. Und die Engpässe, auch die harten technischen, nehmen wirklich zu. Das ist harte Realität. Und das Fiese ist, dass sich da jetzt der Kreis eben schließt. Das heißt, die Lösung, die der Markt eigentlich haben möchte, kommen jetzt nicht in den Markt. Und wenn wir einfach jetzt nur in Anführungszeichen weiter Erneuerbare ausbauen, verstärken wir das Problem. Die Herausforderung ist, dass hier viele Punkte sind, die ja auch gerade argumentativ verwendet werden von der Bundesregierung, sagen, ja, siehst du, wir haben Probleme, wir müssen langsamer machen, anstatt das Gegenteil zu tun, siehst du, wir haben Probleme, wir müssen sie lösen, um schneller zu werden. Das heißt, da wird an so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung gebaut, wenn wir Pech haben, da müssen wir entsprechend dagegenhalten. Die Art und Weise, glaube ich, wie das geht, ist vielmehr über Wirtschaft zu argumentieren. Die Verteilnetze, und das ist so eine Story, die ich gerne, ich stoppe das mal hier, so die Analyse ist damit durch sozusagen, die ich gerne sage, wir müssen uns deutlich machen, dass die Verteilnetze in Deutschland nicht mehr den Anforderungen eines modernen Industrielands genügen. So hart ist die Wahrheit. Wir haben das nicht nur bei Schulen, bei Bahnen und anderen Dingen, sondern auch da. Und auf die Ebene müssen wir das Thema heben, weil wir werden, auch wenn wir die anderen Felder beschleunigen wollen, Energiewende nicht rocken können, wenn das Verteilnetz im jetzigen Organisationszustand bleibt. Und das ist gar nicht nur wichtig für erneuerbaren Ausbau und damit indirekt Klimaschutz, sondern auch das ist die Geschichte, das ist die Fähigkeit, die Volkswirtschaft zu elektrifizieren. Ne? China-Weg, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Da geht es um Ansiedlung von Unternehmen, Ansiedlung von Rechenzentren, super Thema. Geht halt nicht, wenn ich keine Netzkapazität habe. Wir haben da nicht zu viel Strom, wir haben da zu wenig an solchen Stellen. Wir kriegen den Strom nicht zu den Verbrauchern hin. Es geht darum, Heimatmärkte zu schaffen für Exportschlager und so weiter, siehe Automobilindustrie. Also darum, glaube ich, müssen wir die Geschichte ranken, dass das alles viel mehr auch mit einer wirtschaftlichen Modernisierung zu tun hat, als eben allen voran mit Klimaschutz. Die gute Nachricht, neben der leichten Dramatik, die ich hier aufgebaut habe, ist, dass wenn man sich jetzt die Szenarien anguckt, die aus verschiedensten Ecken kommen von allen möglichen Akteuren, dann gibt es einen riesigen Überlapp, eine riesige Gemeinsamkeit, die ist viel, viel größer, als all die politische Debatte über Stromverbrauchsmengen und Gaskraftwerke einem glauben lassen möchte. Da ist viel schon zu gesagt worden, da wird noch mehr zu gesagt worden. Ich habe die mal hinten, ich hoffe, das kommt jetzt durch, mal so zusammengeschrieben. Natürlich, wir brauchen weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Der neue Bericht der BNetzA wurde schon genannt, Versorgungssicherheitsbericht ist heute rausgekommen. Interessantes Fun Fact, da steht drin, 22 Gigawatt zusätzliche steuerbare Leistung bräuchten wir bis 2035 in deren Zielszenario. Wenn der Ausbau der Erneuerbaren verlangsamt wird und Flexibilisierung auch, dann geht das hoch. Natürlich geht das dann hoch, dann ist es 35 Gigawatt. Also man sieht, mehr Ausbau senkt Kosten. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Wir brauchen massiven Ausbau der Batteriespeicher. Auch da ein Fun-Fact. Der Bericht der Bundesnetzagentur scheint da schon jetzt Makulatur zu sein. Die haben null Wachstum von Großbatterien drin. 2 Gigawatt Dauerstrich. Das ist total Irrsinn. Das heißt, die Modellierung ist da auch ohne all das, was Industriedynamik gerade ist, gemacht worden. Und wir müssen natürlich flexibilisieren und auch Erzeugung flexibilisieren. Das ist auch ein Punkt, der viel zu kurz kommt in der Diskussion. Wir reden über Gaskraftwerke die ganze Zeit, vielleicht Wasserstoff-ready. Wir könnten die ganzen Biogaskraftwerke, wir können die ganze KWK, die kleinteilige Wärmegeführt ist, auch noch flexibilisieren. Also von den Bedarfen an steuerbarer Kapazität, die sich da aufbauen, können wir ganz, ganz viel anders lösen. Und deshalb finde ich die erste Schätzung, die es mal gab, so 5 bis 10 GW jetzt mal zu machen aus Sicherheitsgründen mit H2 Ready, kann ich mitgehen, weil ja auch die alte Regierung hat das ja schon eingestielt. Aber alles, was jetzt 20 GW plus ist, totaler Irrsinn, ist wirtschaftlich aber. Also, wichtig, das müssen wir alles eh tun. Das ist no regret, wie man so sagt. Das ist reine Modernisierung der Volkswirtschaft, ohne die wir abgehängt werden und auch unsere Unternehmen irgendwann nicht mehr gut und günstig Strom beziehen können. Und das hat nichts damit zu tun, wie groß der Stromverbrauch im Jahr 2050 ist. So funktionieren Industrierevolutionen nicht. In einer solchen stecken wir weltweit. Und ich habe immer gerne den Vergleich, hätten wir jetzt 2007, als die iPhones kamen, uns überlegt, wie in 20 Jahren der Mobilitätsfunkbedarf ist, wären wir ziemlich daneben gelegen. Also lass uns das schrittweise machen, dann kriegen wir es auch hin. Und dann, ich sehe schon das Zeitsignal, ich bin wohl drüber, vielleicht nur wichtigste Botschaft, wie wir das jetzt noch bewegen können in der etwas schwierigen Gemengelage. Ich glaube, es muss darum gehen, viel mehr Allianzen auch gerade mit Wirtschaftsakteuren zu schließen. Auch da höre ich viel Unzufriedenheit, wenn es Rolle rückwärts gibt. Es geht auch da um Aufbruch und Modernisierung. Und da ist, glaube ich, auch Zeit, ein paar vielleicht nicht so ganz gewöhnliche Allianzen mal wieder neu zu schmieden, damit wir da mit einer neuen Geschichte und positiven Geschichte durchbringen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Dann hoffe ich bin
Vielen
nicht allzu.
Dank. Ich bekomme harte Signale meines Co-Moderators, ich sei zu nett. Also, ich werde versuchen, weniger nett zu sein. Und ansonsten, aber das fällt jetzt besonders schwer, denn Dr. Janina Ketterer kommt von Octopus Energy. Octopus ist riesig in Großbritannien und ist schon richtig groß in Deutschland und bietet einige der Lösungen, über die hier geredet wurde, aber bereits sozusagen in der realen Welt. Ich bin gespannt. Janina, bitte.
Hallo, freut mich hier zu sein. Genau, danke schön. Herr Maximilian teilt meine Slides, mit dem koordiniere ich mich jetzt irgendwie mit Winken. Dann hat er auch mal was zu tun. Super.
Leg los, höre dich.
Also ich bin Janina, arbeite bei Octopus Energy und wie gerade schon gesagt wurde, das ist ein Unternehmen, es wurde 2015 in England gegründet, so halb Energieunternehmen, halb Energieversorger, halb Tech-Unternehmen und ist jetzt der größte Stromversorger in England, in UK und genau, haben über 800.000 Kunden in Deutschland. Und ich will euch jetzt erzählen, wie wir Haushalten helfen bei der Flexibilisierung, die jetzt auch gerade schon ein paar Mal kam, helfen mitzumachen. Und dazu nutzen wir eben Technologie, um die Energiewende für Haushalte günstiger und vor allem einfacher auch zu machen. Jetzt, genau. Geht's mal. Und im Kern geht es ja bei der Energiewende um Elektrifizierung. Und dann, genau, ist schon wieder fertig die Slide. Und die gute Nachricht ist, dass diese Elektrifizierung auch wirklich stattfindet, weil Verbraucherinnen eben Kaufentscheidungen treffen und damit die Energiewende voranbringen. Und auf der nächsten Slide, genau, seht ihr eine kurze Impression, dass eben von verschiedenen Technologien in einigen Ländern und in den nächsten Jahren wird es hier einfach sehr flott bergauf gehen. Das haben wir auch vorhin schon gehört. Und das ist eben unter anderem auch getrieben davon, dass diese Technologien günstiger werden und einfach für Konsumenten Sinn machen. Und genau, das einzige Dilemma an der Geschichte ist, dass wenn das ungesteuert bleibt, dieser zusätzliche Stromverbrauch, dann belastet es die Netze und es treibt die Kosten für alle von uns in die Höhe. Und daher wollen wir bei Octopus, und das ist auf der wieder weiter, also es ist wirklich viel zu tun, es tut mir leid. Klicke, ist eben für uns die Lösung Flexibilität, damit wir eben die Haushalte zu den Zeiten verbrauchen, wenn die Erzeugung auch stattfindet oder mehr verbrauchen, wenn die Erzeugung auch stattfindet. Genau, und jetzt hier, da wird es ein bisschen rum. Zeige ich euch jetzt mal ein paar Beispiele, um das Ganze mal praktisch zu hinterlegen. Also auf der einen Seite gibt es eben smarte Tarife, die zeitvariabel sind. Das ist sehr aktiv, da wählt der Kunde ein Zeitfenster aus, wenn die Strompreise am Markt günstig sind. Anderen ist das vielleicht zu involviert und die nutzen dann, gibt es automatisierte, also gibt es Ladetarife mit Automatisierung. Hier werden, kann der, die Kundin einfach das Auto zu Hause anstecken, wenn man zu Hause ist und wir laden die dann im Hintergrund automatisch, wenn die Strompreise niedrig sind. Und so, dass eben das Auto dann, wie gewünscht, zum Beispiel am nächsten Morgen vollgeladen ist. Und das ist eben sehr Risiko, da ist kein Risiko mit dabei bezüglich des Preises, das sind Fixpreise, und es ist eben einfach im Hintergrund durch Technologie. Und dann wollte ich noch was zwei schöne Dinge erwähnen, die Octopus macht. Das eine ist Saving Sessions und weil eben alle Haushalte mitmachen können. Also dafür braucht man kein Elektroauto. Hier geht es einfach so, dass ans Handy wird eine Nachricht geschickt, jetzt sind die Netze überlastet. Ihr könnt den Verbrauch verschieben. Und wenn dann eben die Wäsche später gewaschen wird, dann kriegt man dafür Geld zurück. Und so werden in UK im Winter machen da 1 Million unserer Kunden mit. und verschieben dann teilweise in einer Stunde 200 Megawatt. Und das ist etwa ein kleines Gaskraftwerk. Und da kann eben, das ist eine schöne Variante, wie eben alle mitmachen können. Und dann gibt es noch zum Beispiel Fanclub, das ist ein Tarif, wo Kundinnen, die in der Nähe eines in der Windrad sind, dem wir, das zu uns gehört, dass dann der Tarif deutlich günstiger ist, wenn viel Wind weht und das eben die Akzeptanz von Windrädern sehr nach oben bringt, weil man davon direkt profitiert, wenn die Windräder bei einem lokal sind. Und genau, dann kommt die nächste. Der Haken an der Geschichte ist, es hat heute noch gar keiner erwähnt, dass es keine Smart Meter gibt, weil einfache Smart Meter sind dafür die Grundvoraussetzung. Und die gibt es in Deutschland nicht. Jetzt gehen auf der nächsten Slide, sieht man es auch, genau. Zumindest gibt sie, also es werden ein paar mehr. Sie sind aber nicht für alle Kunden vorgesehen und sind auch man braucht auch nicht für jeden Kunden ein kompliziertes System. Da kann man einfacher einbauen und wir sind da in Europa einfach sehr hinterher. Und deshalb ist das auch jetzt auf der letzten Slide meine Appell an einfache Smart Meter für alle und vor allem das eben flott umzusetzen und sich da richtig dahinter zu hängen. Und das geht natürlich auch in diesem Punkt über bessere Infrastruktur und Digitalisierung, der schon genannt wurde. Genau.
Vielen Dank. Das war spannend und erst der Einstieg in das, was ihr da anbietet, aber ganz deutlich Teil der Lösung. Und wir sind ja fair. Ihr seid nicht die Einzigen, die solche oder ähnliche Lösungen anbieten. Es lohnt sich, sich da umzuschauen. Aber ihr habt auf jeden Fall mit Abstand das sympathischste Logo. Ich sammle ja Stofftiere und solltet ihr diese Krake auch als Stofftier haben, würde ich das sehr gerne in meine Sammlung aufnehmen. Ja, aber kommen wir jetzt zu Luisa Neubauer. Und es ist ja klar, aus grüner Sicht, wir sehen die wirtschaftlichen Vorteile der Erneuerbaren. Wir sehen aber auch die dringende und brennende Notwendigkeit, das für den Klimaschutz zu machen. Und deshalb, Luisa, wie blickst du auf diesen Herbst, der jetzt kommt? Ja, bitte aus Sicht von Fridays. Du hast das Wort, du bist ja auch Stargast und Dauergast hier in Europe Calling. Bitte.
Es ist sehr schön, hier zu sein. Ich möchte betonen, zwischen Stargast und Dauergast liegen aber noch Welten. Aber ich würde sagen, mal so, vielleicht bleiben wir dabei. Genau. Es ist sehr, sehr schön, hier zu sein, wieder hier zu sein. Ich habe hier auch schon mehrfach betont in verschiedenen Formaten, dass ich Europe Calling für wirklich ein diskursprägendes und diskursbildendes Format halte und freue mich, mitwirken zu dürfen. Und freue mich auch schon jetzt wieder ganz viel gelernt zu haben. In diesem Call. Ja, wir haben heute mit Fridays for Future heute Morgen eine Pressekonferenz gegeben auf den Stufen des Wirtschaftsministeriums, was definitiv kein Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mehr ist, sondern ein Ministerium, bei dem eben der Klimaschutz gerade nicht zu finden ist. Und wir haben das da folgendermaßen kommentiert. Die Bundesregierung hat jetzt einen Herbst der Reform angekündigt.
Ich glaube,
So, wir haben eine kleine Unterbrechung
Umblick hat, wie
ausgerechnet.
man es.
Entschuldigung, Luisa, ausgerechnet
Ja,
beim Herbst der Reformen gab es eine Unterbrechung.
ja, das
Ich
sehe
habe
ich,
eher
das
den Eindruck,
hier.
es gibt einen Herbst des Radaus in der Bundesregierung. Deshalb war es symbolisch, dass es da eingefroren ist. Aber bitte, Luisa, also Herbst der
Ja.
Reformen, da war Schluss.
Genau. Könnt ihr mich wieder hören? Ich bin kurz aus dem Internet rausgeflogen, aber jetzt bin ich wieder da. Super. Genau. Genau, die Bundesregierung hat einen Herbst der Reform angekündigt und wir befürchten vor allem einen Herbst der Klimakatastrophen und der Klimakatastrophenproduktion. Denn über zukünftige Ausmaße der Klimakrise entscheiden wir letztendlich heute. Und man muss wirklich ja, davon ausgehen, dass die Bundesregierung sich gerade jetzt entscheidet, mit diesem Kurs tendenziell einfach Katastrophen anzufeuern. Das klingt so hart, aber in gewisser Weise ist es das. Also es ist ja mittlerweile etabliert, dass das Gegenteil von Klimaschutz einfach Klimakrise ist. Also man kann sich dahinstellen und ganz rational, ganz logisch, ganz nachvollziehbar erklären, dass man eben andere Schwerpunkte setzt, dass man die Energiewende gerne ausheben, unterwandern oder abbremsen möchte. Man kann sich entscheiden, einseitige Politik zugunsten der Erdgaslobby zu machen. Das kann man, und man kann sich entscheiden, dass ne, man sagen, auf magische Art und Weise Klimakrisen irgendwie wegdenken möchte. Das kann man alles machen. Nur landet man dann in der Rechnung am Ende ganz banal, ganz einfach, ganz geradeaus bei mehr Klimakatastrophen. Das ist die Mathematik der Energiepolitik, die man heute macht. Wenn man sich entscheidet, eher auf fossile zu gehen oder Erneuerbare auszubremsen, dann entscheidet man sich ganz direkt dafür, dass wir einer vermeidbaren Katastrophe ja, noch ein bisschen Öl hinterhergießen, auch wortwörtlich. Und das ist natürlich aus ganz vielen Gründen ein Problem. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel gehört, dass man mittlerweile ja nicht mehr sagen kann, naja, wenn der Business Case für die Erneuerbaren da ist, es funktioniert nicht mehr. Also rein finanziell, rein ökonomisch gibt es einfach ein Interesse an einer soliden und einer durchdachten und effektiven Energiewende. Man hat auch lange gedacht, naja, wenn dann die Klimakatastrophen dann mal da sind, dann wird man ja handeln. Und auch das geht jetzt offensichtlich nicht mehr auf, denn sie sind da, sind auch unübersehbar da und sind auch unglaublich teuer. Also auch wem wirklich der Mensch oder die Gesellschaft oder die Kinder nicht am Herz liegen, dem liegt ja vielleicht das eigene Geld am Herzen oder so ein Staatshaushalt, den man irgendwie zusammenhalten möchte. Und man sieht einfach, dass es auch finanziell nicht aufgeht. Also eine Energiewende kostet, aber keine Energiewende ist eben viel, viel teurer. Und das heißt, auch da merkt man, das war in gewisser Weise sehr lange einfach ein vorgeschobener Punkt, ne? Wenn dann die Krisen da sind, wenn die Kosten da sind oder wenn sie richtig tun, dann wird man handeln. Und jetzt stellt man fest, nee, wer im Jahr 2025 auf die Art und Weise, wie wir es jetzt gerade sehen, vorhat, eine Energiewende mutwillig auszubremsen, dem gehen da die guten Gründe aus. Also dann geht es halt letztendlich um einseitige Lobbyinteressen und um Ideologie. Aber rein rational lässt sich das nicht mehr, genau, lässt sich das nicht mehr erklären. Für uns als Fridays for Future heißt das ganz konkret, wir kämpfen natürlich mit allem, was wir haben, für eine Energiewende, von der wir jetzt wissen, mehr denn je, sie ist Handarbeit. Also Generationen vor uns haben die Energiewende aus der Traufe gehoben mit Handarbeit. Und wir sehen jetzt bei uns praktisch jungen Leuten, dass wir genau dort weitermachen müssen. Und dass der erhoffte Rückenwind von der Regierung da erstmal ausbleibt, sondern dass erstmal ein starker Gegenwind ist. Also ne, setzen wir uns ein. Das machen wir einerseits natürlich, indem wir ganz klar die geplante fossile Expansion bekämpfen. Also es werden in Deutschland aktuell ja verschiedene Gasfelder geplant. Es wurde bestimmt auch schon. Es stand ja auch hier schon im Raum. Am Wochenende werden entsprechend große Proteste auf Borkum stattfinden. Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Da soll nämlich ein Erdgasfeld eröffnet werden. Das ist das eine. Also es geht natürlich ganz konkret darum zu sorgen, dass eben diese fossilen Förderungen ausbleiben. Denn bei so einem Erdgasfeld geht es ja nie um nur ein Erdgasfeld, sondern es geht natürlich immer auch, ne, um eine politische Investition und auch eine finanzielle Investition in ein neues Stück Infrastruktur. Und das muss dann erstmal wieder rentieren. Und was wir aber natürlich auf der anderen Seite auch machen, zu dem NIMBY, also zu dem Not in My Backyard in Sachen Erdgasfelder, machen wir natürlich ein YIMBY, also das Yes in Our Backyard. Wir wollen die Solaranlagen, wir wollen die Windräder und wir wollen es natürlich so umweltschonend und effizient und nachhaltig wie nur irgendwie möglich. Vor allem wollen wir aber raus aus fossilen Abhängigkeiten. Das ist wirklich für uns, worauf wir uns wirklich sehr, sehr stark fokussieren. Das machen wir durch Protest, das machen wir aber auch ganz viel eben durch Umsetzung, was wir voranbringen und anfeuern, was eben lokal in diesem Land längst passiert. Jede Solaranlage, die verlässlich Strom liefert und jedes Stückchen Netz, was ausgebaut ist, ist auch immer ein faktisches, ein materielles Argument gegen Energiewendeblockierer. Und ich glaube, zu guter Letzt, was ganz, ganz wichtig ist in meinen Augen dieser Zeit, ist der ernst gemeinte Versuch, hier nicht den Verstand zu verlieren. Also es ist, ne, es ist aufwendig gerade nachzuvollziehen, was da passiert in Zeiten von nie gekannter Klimakatastrophe, die da ist, sehen wir nie gekannte Ausmaße von Klimaschutzblockiererei und das teils aus den höchsten Ministerien. Das ist so absurd und so paradox. Und wir sehen um uns, ne, wir sehen, dass es so leicht ist, in Anführungszeichen, da den Verstand zu verlieren. Und genau deshalb ist es für uns ganz entscheidend, einen kleinen Kopf zu behalten, zu fokussieren, strategisch zu bleiben, unsere Kämpfe zu kämpfen, aber auch zu überlegen, wo setzen wir gerade unsere Energie rein und wo schreien wir jetzt nicht mehr in den Wind rein, sondern machen die Arbeit, die ansteht. Und da merken wir, dass es einen großen Zulauf gibt von Leuten, die genau das wollen, die anpacken wollen, die mitmachen wollen, die sich nicht einlullen lassen wollen, die sich nicht auf weitere schlechte Versprechen einlassen wollen von der Regierung, die uns irgendwann verspricht, dass es doch irgendwie aufgeht. Wer im Jahr 2025 in einer Regierung sitzt oder eine Regierung leitet, kann sich jede Expertise der gesamten Welt morgens ins Kanzleramt reinbestellen. Es wird nicht an einem Wissensdefizit mangeln, warum man da eine Energiewende ausblockiert, obwohl es jeden Grund dagegen gibt. Das ist dann ideologisch oder eben Lobbyverteidigung. Und genauso nehmen wir das dann hin und sagen, alles klar, wenn eine Regierung und gerade eine Wirtschaftsministerin einseitig für Erdgaslobbyismus kämpft, dann kämpfen wir umso klarer und umso deutlicher und umso inklusiver, vielfältiger, bunter, stärker und selbstbewusster dafür, dass es eine gerechte und echte Energiewende für alle gibt, von der wir mittlerweile wissen, man muss kein Öko sein, man muss nicht mit 3 Jahren schon an Gorleben gekettet gewesen sein, man muss kein Energieerzeuger sein und kein Solarfreak sein, man muss nicht mal mehr ein Interesse daran haben, dass es dem eigenen Kind gut geht, man muss kein Interesse an Moral oder sonst was haben, man kann einfach feststellen, es ist ökonomisch, finanziell, für die Stabilität in einer Welt, die uns zunehmend um die Ohren fällt, ist es einfach die richtige Entscheidung.
Lisa.
Und genau, das vielleicht dazu.
Und ich bin doch richtig informiert, dass am 20. September wieder Klimastreik ist, oder? Und in vielen Orten.
Ganz, ganz wichtig.
Ja,
und das, wenn ich, das muss das kurz, ich muss das kurz betonen, genau, ich muss da noch kurz, das muss ich noch kurz natürlich benennen. Der 20. September ist ein weltweiter Aktionstag und Achtung, es ist ein Samstag. Wir sind zusammen mit Organisationen und ganz maßgeblich auch angeleitet von Indigenen auf der ganzen Welt an diesem Aktionstag beteiligt. Und wir haben gesagt, wir brauchen gerade international Solidarität und Zusammenhalt, was die Klimafraktion betrifft. Und da können wir uns jetzt nicht über die Wochentage zerlegen. Und deswegen machen wir da gemeinschaftlich an diesem Samstag mit. Hoffen natürlich umso mehr, dass alle dazukommen. In Deutschland gibt es Dutzende. Es wird täglich mehr Aktionen, riesengroßer nachrichtlicher Aufruf, da dazuzukommen. Einmal schnell googeln bei FridaysForFuture.de, was ist die nächste Aktion. Wenn es bei dir oder euch vor Ort keine Aktion gibt, ganz schnell Kontakt aufnehmen und eine organisieren. Das geht fix und wir machen das. Es ist nicht leicht in diesen Zeiten für den ökologischen Schutz und Nachhaltigkeit und die Zukunft einzustehen. Umso wichtiger ist aber, dass wir es machen. Genau, das ist der Spirit.
Mir war wichtig, darauf nochmal hinzuweisen, weil wir stehen in gewisser Weise auf euren Schultern, denn den europäischen Green Deal hätte es ohne Fridays for Future nicht gegeben. Und ich glaube auch, die deutsche Energiewende hätten wir nicht genauso durchsetzen können. Und umgekehrt ist es nett von dir zu sagen, dass es auch nicht geschadet hat, sich in Gorleben anzuketten, damit Fridays for Future überhaupt möglich war. So, und viele der Energieunternehmen, die es schon längst gab, die sind gegründet worden von Leuten, die irgendwann mal sich den Arsch abgefroren haben in Gorleben. Das hängt nämlich alles miteinander zusammen, aber nicht notwendig. Und das ist das Schöne, dass heute in der erneuerbaren Wirtschaft ganz viele Leute sind, die mit diesem eher politischen Hintergrund gar nicht mehr so viel zu tun haben, sondern einfach auch gutes Geld verdienen wollen. Und auch das mit dem guten Zweck auch gut zusammengeht. Ja, und jetzt weiter an Simon Müller, ehemals der Leiter der Agora Energiewende in Deutschland und auch ein fester Baustein von Energiewendedebatten in Deutschland. Also Simon, wie blickst du auf die Lage der Energiewende? Bitte, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank, Sven. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier beitragen zu können. Und ich will zweimal drei Punkte machen. Also drei allgemeine Punkte und dann nochmal drei Dinge, die mir besonders aufgefallen sind in den Beiträgen, die wir vorher gehört haben und die ich nochmal wirklich unterstreichen möchte. Ich fange an mit Dingen, die jetzt gar nicht so technisch sind, wo es nicht um Gigawatt und Ausbauzahlen geht, sondern vielleicht einfach mit dem Moment, wie wir alle zu Hause vor unserem Computer da sitzen, jetzt hier teilnehmen und das tun in der Situation, wo einem ja schon mal ein bisschen Angst und Bange werden kann. In der Situation, in der wir uns weltweit befinden und dass jetzt auch noch bestimmte Errungenschaften, bestimmte Dinge, die wir erreicht haben bei der Energiewende, so akut in Gefahr sind. Und in der Situation möchte ich die erste Sache ganz klar herausarbeiten. Wir haben einen wahnsinnig großen Grund zur Freude. Wenn wir uns anschauen, was die erneuerbaren Energien über die letzten 20 Jahre geleistet haben, das hätte man damals für absolut unmöglich gehalten. Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Im ersten Halbjahr 2025 haben wir jedes Jahr die Leistung von umgerechnet zwei Atomkraftwerken zugebaut, 2 Gigawatt. Die laufen natürlich nicht alle so lange, aber es ist unglaublich, dass das jeden Tag auf der Welt geschieht. Und das Krasse ist, ich musste echt noch mal nachgucken, weil ich dachte, es ist eigentlich nur 1 Gigawatt. Das hat sich aber in den letzten 2 Jahren ungefähr verdoppelt. Es ist also klar, da gab es wahnsinnige Erfolge. Solarenergie ist günstig geworden und auch die Welt schaut wieder nach Deutschland, wie es eigentlich gelingen kann, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und wirklich, was Deutschland geschafft hat beim Ausbau der Windgenehmigung und der Stromleitung, ist wirklich ein richtig toller Erfolg. Zweitens, es ist vollkommen klar, dass die Zukunft den erneuerbaren Energien gehört. 90% der neu gebauten Kraftwerke im letzten Jahr auf der ganzen Welt kamen aus erneuerbaren Energien. Die Frage ist also nur noch, wie schnell passiert das Ganze? Aber das ist das Entscheidende, weil wir gerade bei der Klimakrise in einem Wettlauf gegen die Zeit sind, müssen wir das Tempo halten. Das bringt mich zu dem letzten allgemeinen Punkt. Und es gibt ganz viel Grund, dass man wahnsinnig wütend sein kann auf das, was die Bundesregierung gerade tut. Aber man kann schon fast ein bisschen Mitgefühl haben, weil ich habe das Gefühl, hier sind Leute, die hat der Mut verlassen. Und wir haben auch in der Industrie, wir haben auch in Teilen der Gesellschaft Leute, die der Mut verlassen hat, die kapitulieren vor den neuen Problemen, die jetzt aufkommen, bei denen, die wir schon gelöst haben. Und natürlich gibt es auch ganz harte politische Interessen, die da sind, einfach fossile Geschäftsmodelle weiterzuführen. Und deswegen ist beides wichtig. Einerseits einen ganz klaren Aufruf, auf die Straße zu gehen und zu kämpfen. Und gleichzeitig im persönlichen Gespräch bei den Leuten, die vielleicht auch der Mut verlassen hat, zuzuhören, auf die einzugehen, die Sorgen zu nehmen und klarzumachen, ja, es gibt Lösungen. Und das bringt mich zu den drei Punkten, wo es eher ein bisschen inhaltlich ist. Das Erste, was ich ganz klar unterstreichen möchte, es geht in den kommenden Jahren um die Verteilnetze. Das, was in den letzten Jahren die Windgenehmigungen gewesen sind, was die Übertragungsnetze gewesen sind, das ist in den kommenden Jahren das Verteilnetz, weil die brauchen wir, um die ganzen neuen Technologien anzuschließen, die Wärmepumpen, auch Industriebetriebe anzuschließen und auch viele der Erneuerbaren weiter anzuschließen. Und da ist es total wichtig, dass die Stadtwerke unterstützt werden, einerseits, weil die haben oft eine wichtige, auch finanzielle Funktion für die Kommunen, dass sie aber auch endlich vernünftig reguliert werden. Gerade ist die Bundesnetzagentur bei einer ganz großen Reform der Anreizregulierung, die muss dafür genutzt werden, dass wir eine stärkere Bündelung der Kräfte bekommen, dass nicht das Rad 900 Mal neu erfunden wird, weil wir haben knapp 900 Verteilnetzbetreiber und dass Investitionen möglich werden. Und es ist auch schon gesagt worden, wir brauchen Netzentgelte, die dann billig sind, wenn viel Strom zur Verfügung steht und die Leitung leer ist, und Netzentgelte, die teurer sind, wenn die Leitung verstopft ist. Damit das klappen kann, braucht es natürlich Smart Meter. Es ist absolut zentral. Aus meiner Sicht ist das wirklich ein sehr einladendes Einfallstor für diejenigen, die ausbremsen wollen. Es muss klar sein, diese Netze müssen schneller ausgebaut werden. Tim Meyer hat es ja bereits gesagt, es geht da wirklich auch um die Sicherheit Deutschlands und um die ökonomische Zukunft. Das war der erste Punkt, die Verteilnetze. Der zweite Punkt, wer eine gute Zukunft haben will, der braucht deutlich mehr Strom. Das ist völlig offensichtlich. Warum? Naja, weil Strom eben die Energieform ist, die uns ermöglicht, die Dienstleistungen, die Waren und so weiter, die wir für ein gutes Leben brauchen, klimaneutral herzustellen. Und ganz viele Länder haben bereits den Fehler gemacht, dass sie sich verschätzt haben bei der Entwicklung der Stromverbräuche. In den Vereinigten Staaten ist das gerade ein ziemliches Problem. Und auch in Deutschland kann man den Eindruck gewinnen, wenn man in die Vergangenheit guckt, dass eigentlich der Stromverbrauch nach unten geht. Das stimmt aber nicht. Wir haben ganz wesentliche neue Stromverbraucher, die ins System kommen. Und wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, diesen Stromverbrauch auch wirklich decken zu können. Da geht es um Hochtechnologie wie KI-Rechenzentren, aber es geht eben auch um die Möglichkeit, die Elektroautos fahren zu können, die jetzt mehr und mehr auf dem Markt verfügbar sind. Also zweiter Punkt, ein hoher Stromverbrauch ist das, was wir brauchen für eine gute Zukunft und daran darf auch nicht gerüttelt werden. Der dritte und letzte Punkt, da geht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da gäbe es jetzt sehr viel dazu zu sagen, aber ich will einen Schritt zurückgehen und so ein paar grundsätzliche Punkte dazu nennen. Das erste ist, wir brauchen weiterhin eine aktive, gestalterische Rolle des Staates, die richtigen Risiken rauszunehmen, sodass die Investitionen weiter vorangehen können. Und da müssen wir uns in Erinnerung rufen, ein ganz wichtiges Risiko, was ganz am Anfang schon beim EEG abgedeckt war, ist der Netzanschluss. Dass man angeschlossen wird ans Netz. Das muss unbedingt bestehen bleiben, dass das wirklich gewährleistet ist. Und da geht es wieder zurück auf die Verteilnetze. Es geht aber auch darum, dass bei der Reform des EEG wir weiterhin eine Investitionssicherheit haben. Dass die Leute, die eine Windkraftanlage bauen, die eine Photovoltaikanlage bauen, sich darauf verlassen können, dass sie das Geld auch wieder zurückbekommen. Da ist es aber sehr wichtig, dass das Geld, was man damit verdient, auch wirklich in einem guten Verhältnis steht. Dass wir also nicht Übergewinne zulassen, gerade dann, wenn der Staat eben aktiv reingeht und Risiken rausnimmt. Das heißt, hier brauchen wir guten Wettbewerb, dass wir die Preise wirklich dahin bekommen, dass alle gut davon leben können, aber dass vor allen Dingen, dass die Menschen, die Industrie, die Unternehmen günstigen Strom bekommen können. Und der letzte Punkt hier ist, dass wir auch weiterhin und mehr noch eine breite Beteiligung von allen ermöglichen. Wir haben das gesehen bei den Balkonkraftwerken. Das Gleiche gilt beispielsweise im Bereich der Bürgerenergie für Wind. Und gerade was das Energy Sharing angeht, gibt es ja im Moment einige Fragezeichen, was den Rechtsrahmen angeht. Da muss es auch möglich sein, dass man wirklich das aktiv teilt, weil genau diese Gestaltungsmöglichkeit ist das Wichtige, dass wir eben die Hoffnung haben für uns selber, dass wir aktiv mitarbeiten können, so dass wir auch andere davon begeistern können. Und dann die Stimmung wieder dahin drehen, dass ganz klar ist und das ganz selbstverständlich ist, dass wir jetzt Tempo brauchen für mehr Energiewende. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Simon. Du hast auch eine perfekte Spur gelegt zu Avon Collell, weil sie ist Geschäftsführerin von Decarbonize, wie man das eigentlich richtig ausspricht. Bei der seltsamen Buchstabierung musst du uns verraten. Und Aufsichtsratsmitglied des Bündnis Bürgerenergie. Und das verweist eben darauf, dass das eine ist, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren wollen, den Ausbau der Speicher, aber genauso auch relevant ist, wem das eigentlich gehört und wer die Gewinne bekommt und zu welchen Preisen auf der anderen Seite Bürgerinnen und Bürger Strom erhalten. Und die Frage, in wessen Hand die Energiewende liegt, das spüre ich überall in Deutschland, ist total zentral. Menschen wünschen sich, Teil dieses ganzen Projektes zu sein. Und sie wollen auch, dass die Wertschöpfung in den Ländern, gerade auch in den ländlichen Räumen, die hier mal eine Wachstumschance haben, dass dort ein relevanter Teil der Wertschöpfung bleibt. Und für mich steht euer Bündnis symbolisch für genau diese Form der Energiewende. Und ja, wie seht ihr die Lage in dem Markt? Was machen eure Mitglieder? Was macht dein Unternehmen? Was sollten wir tun?
Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, mich in dieser Reihe noch anschließen zu dürfen, mit ein paar Gedanken dazu, was wir jetzt sofort machen können, weil Luisa hat das schön gesagt und Simon hat es eben nochmal aufgegriffen, es ist ganz leicht zur Zeit hin und wieder den Mut zu verlieren und zu denken, oh, es ändert sich der Wind und es wird alles wieder schwerer. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, die Energiewende war schon immer Handarbeit. Sie war schon immer ein Projekt der vielen, eine Investition der vielen. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir uns das jetzt wieder als Gefühl erhalten, weil es geht hier nicht nur um Akzeptanz. Es geht nicht nur um die Frage, wenn wir das so machen oder so machen, dann sind mehr Leute bereit, das hinzunehmen. Es geht darum, dass wir das gemeinsam gestalten, diese Transformation. Und dass auch die Menschen, die die sich weder in Gorleben irgendwo anketten, noch vielleicht in der Lage sind, ein eigenes Unternehmen zu gründen, aber für sich eine Form finden, die Energiewende mit umsetzen zu können. Und das Erste, was ich deshalb hier vielleicht kurz reingeben möchte, was auch ein Bündnis Bürgerenergieprojekt ist, ist der Energiewende-O-Mat. Den kann jede und jeder von euch, wenn er möchte, sich zu Hause mal angucken. Und der Energiewende-O-Mat, da kann man sich nämlich Projekte suchen in der Nachbarschaft, die für einen selber passen, weil der eine hat vielleicht viel Zeit und die andere hat weniger Zeit und jemand hat vielleicht gar keine Zeit, aber ein bisschen Geld oder sucht andere Möglichkeiten, sich einzusetzen. Und der Energiewende-O-Mat, da kann man genau die richtige Engagementform finden, weil wir diese vielen wieder brauchen. Und wer mehr denn je bleibt die Energiewende jetzt wieder Handarbeit, auch wenn es schwieriger wird, sie umzusetzen. Und ein Punkt ist mir an dieser Stelle ganz wichtig, weil der Diskurs gerade sehr stark in die Richtung geht, zu sagen, ja, Bürgerinnen und Bürger haben vielleicht investiert in erneuerbare Erzeugungsanlagen. Sie haben vielleicht auch investiert in Speicher, in Elektroautos, in Wärmepumpen. Aber mit den erneuerbaren Erzeugungsanlagen haben sie dann ja jetzt total viel Geld verdient und das treibt die Preise für alle in die Höhe. Und wir brauchen diese Investitionen dringend. Wir müssen sie absichern. Es geht nicht darum, dass hier Einzelne sich eine goldene Nase verdienen. Es geht darum, dass wir gemeinsam die notwendigen Investitionen zur Systemtransformation tätigen. Dafür brauchen wir Risikoabsicherung. Und das geht nur dann, wenn wir sicher sind, dass wir investieren können. Und das ist auch nur dann ein Projekt der vielen, wenn nicht nur die investieren können, die mit großem Risiko umgehen können, das heißt die Großkonzerne, sondern auch viele, viele, viele kleine Menschen. Und wenn wir das gemeinsam als Gesellschaft tragen können, was für die Energiewende passieren muss, damit sie gelingt. Und ich möchte, weil ich weiß, dass es eine lange Reihe von Vorträgen war und es bestimmt viele Fragen gibt, deshalb nur ganz kurz nochmal auf drei Punkte hinweisen oder drei Dinge ansprechen, die wir jetzt sofort tun können, und zwar sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen. Was macht die Carbonize? Wir haben diese komische Eins im Namen, weil wir eigentlich am Ende eine Mischung sind aus Energiewendeaktivisten und Techies. Was bauen wir also? Wir bauen eine bundesweit einheitliche digitale Schnittstelle zum Verteilnetz. Und warum machen wir das? Weil wir heute schon mehrfach gehört haben, dass die Verteilnetzbetreiber wunderbare Menschen sind. Und keiner von denen, glaube ich wirklich, ich habe mit vielen Verteilnetzbetreibern schon zusammengearbeitet und noch nie jemanden auf der Arbeitsebene getroffen, der aktiv die Energiewende bremsen möchte. Aber viele von denen sind strukturell überfordert, weil sie sehr viele Aufgaben haben, die auf sie zukommen, jetzt mit der Energiewende, für die sie nicht gut gerüstet sind. Und weil wir eine Prozessstruktur haben im Energiesystem, die nicht gut funktioniert. Also bauen wir eine bundesweit einheitliche digitale Schnittstelle zum Netz, damit zum Beispiel Octopus Energy bundesweit flexible Dienstleistungen für Wärmepumpen schneller anbieten könnte, damit wir für Prosumer-Haushalte, also für Haushalte, die sagen, ich habe eine Solaranlage und einen Speicher und ich würde Überschüsse gerne dem Netz zur Verfügung stellen, ich würde meinen Speicher gerne auch netzdienlich bewirtschaften können, damit es leichter geht, diese Dienstleistung, die wir dringend brauchen, auch flächendeckend ans Netz zu kriegen. Und das ist mein erster Punkt, die erste No-Regret-Maßnahme, die wir sofort tun müssen, ist Flexibilität aktivieren. Viele Dinge sind leichter, wenn man sie nacheinander macht. Bei der Energiewende ist es leichter, wenn wir alles gleichzeitig machen. Wir brauchen die Erzeugung und wir brauchen den Verbrauch. Und der Verbrauch muss flexibel sein. Und dann können wir aus dem gleichen Kupfer, aus der gleichen Menge Verteilnetz trotzdem mehr Leistung rausholen, weil wir über die Zeit uns besser koordinieren. Und das ist übrigens was, was auch für Menschen, die kein Elektroauto haben, gut ist, weil auch für Menschen ohne flexiblen Verbraucher dadurch die Gesamtsystemkosten sinken. Das heißt, jeder, der kann, sucht sich einen flexiblen Tarif. Jeder, der eins hat, ein Elektroauto, eine Wärmepumpe, eine Batterie, bitte im Sinne des Energiesystems gucken, wie wir das flexibel bewirtschaften können. Und wenn dein Verteilnetz das nicht kann, dann freundlich bitten, dass sie sich da aufschlauen. Dazu gehört, dass wir mit dieser direkten Belieferung, das heißt, wenn wir den Verbraucher flexibel bewirtschaften, auch direkt die Teilhabe stärken. Und das ist die nächste gute Nachricht. Dafür gibt es sogar schon Prozesse, die die Bundesnetzagentur festgeschrieben hat. Wenn dein Verteilnetzbetreiber also sagt, das kann ich nicht, dann kannst du zu ihm hingehen und sagen, die Bundesnetzagentur hat das aufgeschrieben und standardisiert. Und wenn du das noch nicht kannst, kannst du das bei ihr abschreiben. Es ist überhaupt kein Problem. Der Punkt ist also, das, was wir schon haben, müssen wir konsequent umsetzen. Das tun wir nicht. Und wir sind auch oftmals sehr freundlich zu dem Verteilnetzbetreiber und lassen sie damit durchkommen, dass sie die Sachen langsamer machen, als sie könnten. Und auch da kann man bei der Bundesnetzagentur anklopfen und sagen, liebe Bundesnetzagentur, du bist die aufsichtführende Behörde, mein Verteilnetzbetreiber hat Schwierigkeiten, bitte unterstütze ihn dabei, seine gesetzlichen Verpflichtungen einzuhalten. Wir haben die Prozesse, wir müssen sie nur umsetzen. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Wir müssen konsequent das nutzen, was da ist. Wir haben heute schon viel über Smart Meter gesprochen und darüber, dass Deutschland sie nicht hat. Das liegt auch daran, dass Deutschland beschlossen hat, da einen sehr gründlichen Weg zu gehen, der an manchen Stellen gerechtfertigt ist und an anderen aber nicht. Er ist überall da nicht gerechtfertigt, wo wir nicht darüber sprechen, ein Energiesystemrisiko zu haben, sondern wo wir Dienstleistungen für Flexibilität deshalb nicht nutzen können, weil uns einfach nur die Verbrauchswerte fehlen. Und das ist die nächste gute Nachricht. Wir haben Hardware, mit denen wir diese Verbrauchswerte heute sofort schon zur Verfügung stellen können. Und deshalb müssen wir konsequent pragmatisch werden und sagen, wir nutzen das, was da ist, mindestens übergangsweise sofort. Und das sind Sachen, also das sind alles drei, sind Punkte, die wir tun können, ohne dass wir uns auf einen Pfad begeben, von dem wir später wieder abbiegen müssen, ohne dass wir in Schwierigkeiten geraten, weil wir sagen, oh, das mit diesem flexiblen Energiesystem, das ist blöd, das brauchten wir gar nicht. Alles das brauchen wir auf jeden Fall für ein zukunftsfähiges Energiesystem und es stärkt für ganz viele Menschen die Verbindung zum Energiesystem und die Möglichkeiten, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Und deshalb gehört die Eins in einen Aktivistennamen, deshalb gehört Technologie und der Aufbau von digitalen Schnittstellen unbedingt zum Energiewendeaktivismus und zu der Möglichkeit für mehr Teilhabe. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch.
Vielen Dank. Und das Stichwort Techie, ihr seid heute super mit den Überleitungen, ist ideal, um zu Andreas Schmitz überzuleiten. Der ist nach wie vor mein Lieblingstechie, denn ohne ihn hätten wir diese ganze Balkonsolarrevolution, glaube ich, nie gemacht. Er hat die Petition mit anderen zusammen auf den Weg gebracht. Und jetzt ist er, nachdem die Balkonsolaranlagen überall laufen, an dem nächsten großen Problem dran, wie bekommen wir Speicher und auch damit indirekt die Solarproduktion netzdienlich. Der Akkudoktor, berühmt von YouTube und Social Media und immer mit der Kappe und Ingenieur Dr. Andreas Schmitz, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich gebe ein bisschen Gas, damit wir noch Zeit für die Leute haben. Ich fand den Vortrag von Aaron mega geil. Also ich muss unbedingt mal mehr bei euch melden. Ich finde es total spannend, was ihr macht. Egal. Komm. So, also ich fange mal ganz kurz an. Also wir haben eine riesen Community. Wir sind ja 400.000 Leute auf YouTube und auch im Forum bei uns geht richtig was ab. Da sind 40.000 Leute und da sind tatsächlich nur Techies unterwegs. Also sind alle extreme Nerds. Rechts seht ihr so ein paar Beispiele, die sind noch sehr, sehr harmlos im Vergleich dazu, was wir so alles treiben. Und einer hat im Forum mal geschrieben, nach diesen ganzen Sachen, die im Moment so rumgehen und wo man eigentlich den Eindruck hat, wenn ich eine PV-Anlage habe, bin ich irgendwie total schlimmer Mensch. Wie kann ich nur? Das ist ganz schrecklich. Er hat dann geschrieben, ich bin Teil der Lösung, nicht des Problems. Und das fand ich super geil, weil das hatte mich tatsächlich damals irgendwie richtig mitgenommen. Und ich will das mal irgendwie kurz erklären, warum ich es so geil finde, wenn man es einfach mal schaut. 2024 haben die privaten PV-Anlagen, also wirklich nur die Dinger, die bei euch auf dem Dach stehen oder als Balkonsolaranlage, 20 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gespart. Und das sind ungefähr 7 Millionen Benzinautos, die ein ganzes Jahr lang fahren mit einem durchschnittlichen Verbrauch und einer durchschnittlichen Kilometeranzahl. Und ich finde das einfach echt hammermäßig und dafür kann man auch einfach mal stolz sein. So, und wie Sven gerade schon gesagt hat, ist es halt so, wenn man die Menschen einfach mal lässt und nicht durch lästige Bürokratie und irgendwelche blöden Regeln, die halt einfach wahnsinnig veraltet sind, stoppt, dann kann da richtig was draus entstehen. Und ich fand genau diese Balkonsolarpetition war sowas, was mich einfach wahnsinnig überrascht hat. Wir hatten die damals so gestartet, wir haben überhaupt nichts gerechnet, dass es irgendwie klappt oder so. Und zwar dann also ein wahnsinniger Erfolg. Wir waren dann tatsächlich in den Top 10 der Bundestagspetitionen drin. Hatten wahnsinnig schnell 100.000 Mitzeichner in ganz wenigen Wochen und es wurden am Ende wirklich alle Punkte umgesetzt. Und Sven hat das jetzt gerade hier so sehr auf uns geschoben, aber ich würde den Ball ein Stück weit zurückschieben, weil da kam aus dem BMWK einfach wahnsinnig viel und die hatten einfach richtig Lust darauf. Und das war einfach ein richtig tolles Zusammenspiel. Also hierfür einfach nochmal ein Danke und das war wirklich, wirklich klasse. Und ich hoffe, dass wir da noch mehr erreichen werden. Das wäre echt toll. So, was ich euch aber zeigen wollte, ist links die Grafik. Also wenn man diese ganzen Hürden mal wegmacht, so wie es halt tatsächlich damals auch passiert ist, dann geht die Kurve ganz schön steil nach oben. Also die Leute haben da richtig Lust drauf und die wollen das. Und das seht ihr hier auch einfach, ne? Also wie wahnsinnig dann dieser Ausbau der Balkonsolaranlagen ansteigt. Und ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr, weil da gibt es technisch einfach ein paar sehr, sehr coole Sachen, die kommen. Bei Heimspeichern, das hatten wir heute auch schon gehört, da ist es leider noch nicht ganz so cool. Wir haben eine ganze Menge davon. Also wenn ihr hier so links mal schaut, dann seht ihr diese hellblaue Kurve und das sind tatsächlich Heimspeicher. Die Dinger da drunter, das sind Gewerbe- und Großspeicher. Also im Moment sind die Heimspeicher einfach der richtig dicke Part bei uns, die am Netz angeschlossen sind. Und das sind 17 Gigawattstunden, die da gerade so im Netz schlummern. Und das nur mal, um so eine Hausnummer zu nennen, das sind praktisch 1,7 Millionen Haushalte, die ich, wenn sie vollgeladen wären, so ungefähr einen Tag versorgen könnte. Einmal so eine grobe Hausnummer einfach nur, damit ihr euch vielleicht so ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Und das Schlimme dabei ist halt, die meisten davon sind größtenteils ungenutzt beziehungsweise nicht netzdienlich. Nagelt mich jetzt nicht wegen netzdienlich fest, aber das verstehen die meisten, deswegen nenne ich es jetzt so. Und das ist halt total traurig, weil der Grund ist, dass wir die Technik, die Physik irgendwas, das ist eigentlich alles nicht so ein Problem. Der Grund sind tatsächlich veraltete Regeln und Normen. Der Smart-Meter-Ausbau ist gelinde gesagt eine Vollkatastrophe. Wir haben mangelnde Digitalisierung, also ganz viel von dem, was Arben auch gerade schon angesprochen hat, ist einfach ein krasses Problem. Und das ist der Grund dafür, dass diese Teile einfach momentan dem Netz gar nicht wirklich helfen. Da könnten wir jetzt noch detaillierter drauf eingehen, das spare ich jetzt mir einfach mal heute wegen der Zeit. Deswegen stapfen wir am 13.10. Nochmal nach Berlin mit unserer neuen Kleinspeicher- oder Speicherpetition, wo wir versuchen, diese Hürden so ein Stück weit abzubauen oder zumindest mal konstruktive technische Vorschläge zu bringen, um das zu schaffen. Ihr seht rechts, das sind wir. Also das war tatsächlich bei der letzten Petition in Berlin. Das war so, also super cool. Einfach das AG Balkonkraftwerk haben wir uns irgendwie genannt, einfach nur so ein loser Zusammenschluss und mittlerweile ist tatsächlich sogar ein kleiner Bundesverband draus entstanden, Bundesverband Stecker Solar. Guckt gerne drauf, ist total cool, also ist einfach eine super, super tolle Truppe einfach nur. Und was ich dazu sagen kann, von der neuen Regierung kam bisher, da kommen viele tolle Vorschläge, wie wir den Solarausbau irgendwie abbremsen können und uns mega auf den Sack gehen können, wenn ich mal ehrlich bin. Aber was nicht kam, war eine Antwort auf unsere Ideen. Nichts, null, kein Interesse, nichts, also gar nichts. Wir haben es wirklich echt versucht, also über viele Kanäle, kein bisschen Interesse. Also es ist einfach nur bitter. Und das finde ich tatsächlich scheiße, denn die Community und ich, wir haben Bock. Wir haben 17 Gigawattstunden an Akkus, selbst wenn wir die nicht alle vollständig nutzen könnten. Wir könnten ja mal wenigstens versuchen, einen Teil davon in die Netzdienlichkeit zu bringen. Also lasst uns hier einfach mal helfen und dann könnten wir hier vielleicht auch mal so ein bisschen was schaffen. Also ich finde das halt total traurig irgendwie. Vielleicht, weil ich es gerade so ein bisschen in den Fragen gelesen habe, wenn ihr da so ein bisschen unsicher seid und Technik-Zeug haben wollt, also wie ihr irgendwie günstige Lösungen haben könnt, dann könnt ihr bei uns im Forum gucken oder so, da unterhalten sich die Leute echt total viel darüber. Vielleicht hilft euch das so ein bisschen aus der Misere rauszukommen, die da gerade passiert. Also wir versuchen wirklich mit Händen und Füßen alles Mögliche an Ideen und Lösungen vorzuschlagen, auch eigene Software und so, damit ihr da wirklich besser rauskommt und nicht diesen ganzen Mist mitmachen müsst. Okay, so, das war's.
Super, Andreas, vielen, vielen Dank. Wirklich großartig. Jetzt habe ich die undankbare Aufgabe, in 6 Minuten 300 Fragen quasi durchzugehen. Also ernsthaft, wir haben hier 300 Fragen, sind wirklich großartig. Ich hatte jetzt die ganze Zeit ja Zeit, mir die durchzulesen. Ist natürlich unmöglich. Wir nehmen die alle mit, geben die auch alle nochmal unseren Gästen heute weiter. Ich will auf jeden Fall versuchen, die Top-Frage hier, die ihr bewertet habt, einmal vorzulesen und beantworten zu lassen. Ich lese die jetzt hier so als Anwalt des Publikums vor und gebe sie dann als Sven und er darf sie dann niemanden verteilen, weil wir nicht alle dazu sagen können. Und dann, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, lese ich schon mal die Frage vor. Dann können sich alle, die jetzt gleich nicht beantworten, so mal auf diese Frage vorbereiten, weil das ist eine Frage, die wirklich sehr, ja, die ist sinnbildlich für viele Fragen, die ihr gestellt habt. Und die kommt von Ole Wilke vom Energie des Hamburg EG und von der Bürgerenergiegenossenschaft. Und er fragt, was können die wirksamsten Aktionen des Herbstes des Klimawiderstands sein? Wie können wir die Bundestagsabgeordneten von SPD, viele Fragen zur Rolle auch der SPD in dieser Bundesregierung, da gibt es ja auch mit Nina Scheer und so Energiepolitikerinnen, die wir hier auch schon hatten, die ja auch eine persönliche Geschichte, was Erneuerbare angeht, haben. Und wie können wir die SPD und die Union am besten überzeugen, den fossilen Rollback von Frau Reiche nicht mitzutragen? Also die Aktionen und was machen wir am besten? Das ist so die Frage, die, glaube ich, dann nochmal an alle geht. Die habe ich schon mal vorgelesen. Jetzt nehme ich die Top-Frage und werfe die einfach Sven hin. Und dann musst du überlegen, wen du sie gibst. Helmut Schulte hat 128 Likes jetzt bekommen und fragt, ist es wirklich zulässig, dass die Regierung Geld aus dem Klimafonds zur Entlastung der Gaskunden verwenden darf? Kann man dagegen klagen? Und vielleicht noch ein Hinweis, die Frage nach Klagen, also dem rechtlichen Weg gegen die Politik dieser Bundesregierung und die versuchte Politik der Bundesregierung, ist ein ganz zentrales Thema hier in den Fragen. Also, Sven, wen stellst du sie?
Normalerweise würde ich jetzt Patrick fragen, das habe ich im Haus auch immer so gemacht, wenn ich irgendwas Energiepolitisches nicht wusste, aber hier wüsste ich auch eine Antwort, aber bitte Patrick, du.
Ja, also ich fürchte, dass wir hier vor einer echten Demokratiedefizit stehen, denn das ist klar verfassungswidrig, sehe ich genauso. Und wenn man dagegen klagen würde, würde man vor dem Bundesverfassungsgericht gewinnen. Aber um klagen zu können, braucht man 25% der Stimmen der Abgeordneten des Bundestages, um eine Normenkontrollklage da einreichen zu können. Und das haben Grüne und Linke nicht zusammen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die das auch so unverhohlen durchgezockt haben, weil sie wissen, es gibt keinen Kläger nach den deutschen Verfassungen. Insofern kommen wir, glaube ich, ganz schnell, Maximilian, zu deiner anderen Frage. Was können wir sonst tun? Es sei denn, Sven, du willst das nochmal ergänzen.
Sehr gut.
Antwort hätte ich genauso gegeben. Das ist genauso. Und die AfD würde fürs Klima nie klagen. Und wir würden nie zusammen mit der AfD klagen. Und damit können wir nichts machen in dieser Frage. Aber es gibt viele andere Klageansätze, die ja auch erfolgreich gefahren werden. Der Rechtsfortschritt vor den Gerichten ist groß. Und ich glaube, die Gerichte werden gerade für den europäischen Green Deal ein enger Verbündeter bleiben. Aber gegen diese Schweinerei mit der Umwidmung des Klima- und Transformationsfonds helfen uns die Gerichte nicht.
Wunderbar. Und dann die Abschlussfrage, die hat Patrick sich quasi ja schon gemonnen. Von mir aus darfst du auch gerne als Erster beantworten. Was können die wirksamsten Aktionen des Herbstes des Klimawiderstands sein? Wie können wir die Bundestagsabgeordneten von SPD und Union am besten überzeugen?
Also zunächst mal, die Bundestagsabgeordneten von SPD und Union sind genau die richtigen Zielgruppe, weil ich bin fest davon überzeugt, dass das, was Katharina Reiche macht, nicht Unterstützung im Grunde hat bei der SPD und dass auch ein Großteil der CDU-Abgeordneten es eigentlich gar nicht will, gegen Aufdach PV zu agieren oder so. Nur interessiert sie nicht wirklich, lässt das Ministerium machen und das muss man sozusagen, da muss man zu seinen lokalen Abgeordneten gehen und dagegen mobilisieren. Das Zweite ist, also grundsätzlich ist die ganze Frage natürlich, ob die SPD hier jetzt mitmacht oder nicht, offen. Und da braucht der Umweltminister, der Klimaschutzminister Schneider jetzt ein klares Signal, dass wenn die SPD und die Klimaschutz Zuständigen da jetzt mitmachen, dass sie dann sozusagen ihr eigenes Klimaschutzgesetz, das war ja ein schwarz-rotes, ja, damit verraten. Also insofern ist diese zweigeteilte Strategie, einmal lokal aktiv werden, zum anderen in Richtung Klimaministerium und Schneider zu agieren, politisch das Erste. Und das Zweite ist, also er hat's ja, der Akkudoktor hat es ja gesagt und ich würde jetzt halt nochmal die ganze kommunale Wärmeplanung hochziehen. Es ist jetzt sehr viel lokal. Also Tim hat nochmal auf die Verteilnetzbetreiber hingewiesen. Das war ja auch das, was von Frau Kollel kam. Geht zu den Stadtwerken und sagt, wir wollen. Und wie beschleunigt ihr und macht Druck beim Stadtrat und bei all denjenigen, die vor Ort da zuständig sind, dass beim Thema Verteilnetzausbau mehr passieren muss? Das hängt oft an der Frage, wie viel Geld kriegen die in den internen Verteilungen. Es hängt an der Frage, hat das Priorität? Wird da entbürokratisiert oder hängen die sich an irgendwelchen DIN-Normen auf, die wir auch alle damals ja bei Consular irgendwie aus dem Weg räumen mussten? Also da ist viel Potenzial und viel ist eben lokal und die Wärmepläne, bei denen es um die Frage geht, wo wird dann eben entsprechend auch ausgebaut bei das Verteilnetz, damit da überall Wärmepumpen hin können? Und wo kommt ein Fernwärmenetz, das dann im Zweifel auch mit Großwärmepumpen bedient wird? So, das ist jetzt alles eine lokale Entscheidung und da braucht es euch, die ihr aktiv werdet.
Das ist gut, vielen Dank, Patrick. Und das Gute daran, das größte Bundesland wählt ja in 2 Wochen kommunal alles neu, von OberbürgermeisterInnen bis Bezirksvertretungen und Stadträte, also die Leute, die das hier lokal dann auch entscheiden. Das heißt, da gibt es schon die Möglichkeit, dass man da auf lokaler Ebene dann ganz klares Zeichen setzt bei dieser Kommunalwahl in NRW, wo ja durchaus sehr viele Leute mit abstimmen dürfen. Das vielleicht nochmal so auch politisch, wo man wirklich als erstes, und wenn man NRW unterstützen will, wenn man hier zum Wahlkampf hinkommen will für Parteien, die sich dafür einsetzen, ja, auch herzlich eingeladen. Ich spreche hier aus Düsseldorf. Wir machen das und wir machen auch am 20. September dann beim globalen Klimastreik mit. Jetzt sind wir 1 Minute drüber. Ich übergebe jetzt an Sven für den Abschluss. Du darfst dich entscheiden, ob du noch mehr Leute reinholen willst. Das überlasse ich heute dir oder ob du in dein Fazit einsteigen willst. Wir haben heute schon so viel gehört in allen unterschiedlichen Bereichen. Das war richtig cool, lieber Sven.
Also, ich glaube, ich hatte das ja auch angekündigt, dass wir diesmal nicht die vielen Fragen abarbeiten, weil wir heute eher ganz viele starke Stimmen hören wollten. Und die haben wir auch gehört. Und ich fand, dass es eine klare gemeinsame Analyse gab. Die Analyse war, die Energiewende hat enorm Fahrt aufgenommen. Das ist ein riesiger Erfolg, aber es gibt große Probleme. Die muss man auch ernst nehmen. Die sind nicht einfach wegzureden, aber es gibt zwei verschiedene Grundansätze, wie man darauf reagiert. Entweder man sagt, diese Probleme sind da und deshalb stiften wir jetzt Verunsicherung bei den Investoren durch Ankündigungen und durch politische Maßnahmen und versuchen, den Zubau der Erneuerbaren auszubremsen. Und die andere Alternative ist, eben dafür zu sorgen, die Probleme dadurch zu lösen, dass man die Maßnahmen kombiniert, die hier in hoher Dichte präsentiert wurden, sowohl von Unternehmen, die das längst schon anbieten, von Bastlern und Techies, wie Andreas und sogar Leuten, die Techies und UnternehmerInnen sind, wie Arben. Und das bedeutet eben zu versuchen, mehr Flexibilität in den Markt zu bringen, mehr Digitalisierung, dadurch die Energie, die wir dringend brauchen, auch effektiv zu nutzen, in Wärme und Mobilität die elektrische Energie einzusetzen, die wir immer mehr produzieren können und sie eben auch zu den Zeiten an den Orten einzusetzen und wann wir sie im Überschuss haben. Und dafür braucht es die entsprechende Infrastruktur bei Digitalisierung der Netze und dem raschen Ausbau. Und ob man das nun befeuert und ermöglicht oder eben nicht, das sind letztlich politische Entscheidungen, genauso wie es damals politische Entscheidungen waren, ob wir den erneuerbaren Ausbau wieder dynamisieren oder nicht. Und das ist sozusagen im Koalitionsvertrag eigentlich angelegt, wie das gelöst werden soll. Nämlich dort steht ganz klar ein Bekenntnis auch zum dezentralen Ausbau der Erneuerbaren. Und die Frage ist jetzt, hält sich die Koalition an ihre eigenen Ziele? Und was heute in dem Webinar sehr deutlich geworden ist, wenn sie das nicht tut, dann legt sie sich mit sehr vielen Leuten an. Nicht nur mit idealistischen Klimaschützern, die wir dringend brauchen, sondern auch mit vielen Leuten aus der Wirtschaft und mit vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern, die gerne weiter Teil dieser Energiewende sein wollen. Und die Frage ist, bekommen wir eine Koalition hin zwischen diesen verschiedenen Akteuren und auch vielen der Kommunen, gerade in den ländlichen Regionen, die diesen Wandel nicht einfach zurückdrehen wollen? Ich sehe hier eine große Chance, und das ist die Gleichzeitigkeit von Katharina Reiches Angriff auf die Energiewende mit der globalen Klimakonferenz im Herbst in Belem. Darüber ist hier noch gar nicht gesprochen worden. Wir werden jetzt Monate haben, wo globaler Klimaschutz im Fokus ist und parallel dazu kommt das Energiewende-Monitoring und der Versuch, bei der Energiewende die Rille rückwärts einzuleiten. Ich glaube, das ist eine Riesenchance, diesen Angriff abzuwehren. Und ich glaube, es ist jetzt unsere Verantwortung, zusammen in Wirtschaft, Zivilgesellschaft und denen in den Parteien und den Parteien, die diese Wende wollen, die alle gemeinsam zu mobilisieren, damit diese Rolle rückwärts nicht kommt, sondern stattdessen die Probleme gelöst werden, so wie sie hier skizziert wurden. Und ein letztes dazu noch als Vorschlag. Patrick hatte schon einige Ideen hier formuliert, aber ich glaube, dass man vor Ort die Abgeordneten besuchen kann. Meine Erfahrung ist, Abgeordnete beeindruckt es viel mehr, wenn sie eingeladen werden. Ich habe in Lemgo gerade vorgestern eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Man kann in jeder Stadt die Energiewende-Akteure, die es dort reichlich gibt, einladen, zusammen mit den Aktiven aus der Zivilgesellschaft und dann die Politik dorthin einladen. Und dann wird es richtig lebendig. Und dann werden alle spüren, mit wie vielen Leuten sie sich eigentlich anlegen. Es sind so viele Unternehmen, vom Handwerker über die Landwirtschaft bis hin zu vielen anderen Unternehmen, die im Bereich der Energiewende längst Jobs und Geld verdienen. Und wenn wir die zusammenbringen in Veranstaltungen vor Ort mit der Zivilgesellschaft und allen, die da guten Willens sind, dann wird da eine ganz lebendige öffentliche Debatte entstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was alle Organisationen, alle Aktiven vor Ort machen können und wodurch dieser Druck aufgebaut wird. Ja, also Vorschläge werden von uns kommen. Ich will noch darauf verweisen, es gibt mehrere Petitionen auf Init, bei Campact, von der Deutschen Umwelthilfe und so weiter, die sich gegen diesen Rollback der Energiewende wenden. Auch das kann man unterstützen und ich bin mir sicher, wir werden reichlich konkrete Vorschläge haben. Und Luisa hat es ja gesagt, am 20.09. lädt sie ein zur Beteiligung am Klimastreik von Fridays for Future. Und soweit erstmal von mir. Und vielen Dank für das Rieseninteresse und vielen Dank an euch, die das überhaupt möglich gemacht haben mit euren Inputs. Und wir halten zusammen und dann kriegen wir auch diesen Angriff in etwas Gutes umgedreht. Vielen Dank.
Vielleicht, wenn wir es hinbekommen, sage ich noch, schalten wir am Freitag spontan nach Borkum zur großen Demo und Eröffnung. Mal gucken, ob es klappt, vielleicht klappt es nicht. Dann kriegt ihr eine E-Mail, im Chat steht schon unser nächstes Webinar. Zu Umweltstrafrecht haben wir heute ja quasi in die Verbindung genommen. Wir machen hier bei dem Thema weiter und natürlich auch bei dem Thema weiter. Vielen Dank und bis bald bei Europe Calling. Ciao, schönen Abend.